dabei seid, dass ihr zuhört und nicht nur ihr Mädels und alle die vielleicht, die einfach interessiert sind, die einen Kinderwunsch haben oder einfach nur so reinhört. Ich grüße jetzt auch heute mal ganz besonders alle, die nicht aus Deutschland zuhören. Zum Beispiel aus den USA, aus England, Frankreich, Holland, Schweiz, Österreich, Indien. Ich kann es echt nur sagen. Ich finde das voll toll und voll mega krass. Selber hatte ja auch länger einen Kinderwunsch, der sich nicht erfüllt hat. Mittlerweile wisst ihr, ich bin Mama von 3 Kids. Ich heiße Judith, mein Sohn, der ist 14 und die kleinen Girls, die sind 3 Jahre und 9 Monate alt schon. Ja, in diesem Podcast berichte ich euch in erster Linie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, obwohl das relativ aussichtslos erschien. Heute dreht sich alles um dieses Thema, was mir sehr am Herzen liegt, denn ich glaube, das war einfach ein extrem wichtiger Schlüssel dazu, dass es überhaupt geklappt hat. Natürlich muss man die Voraussetzungen erstmal selber schaffen, allerdings gehören auch noch Faktoren dazu, die ich nicht so einfach empfohlen bekommen habe von irgendwelchen Ärzten. Ich war ja bei einigen Ärzten. Das musste ich mir dann irgendwie doch selber raussuchen, diese Infos. Und damit ihr es leichter habt, ich weiß auch, dass viele Fragen aus eurer Ecke kamen. Deswegen, ihr habt es euch gewünscht und ihr bekommt es heute. Denn heute gibt es wirklich eine Knallerfolge, ein Q&A mit Dr. Pfeiffer. Ich habe die letzten Folgen auch ein bisschen was über ihn erzählt. Ja, umso mehr freue ich mich natürlich, dass er heute da ist. Ich danke euch auch übrigens bei Facebook, bei Spotify. Ihr habt so wertvolle, tolle Fragen rübergeschickt und die stelle ich ihm heute. Vielen Dank. Ihr findet mich bei Instagram unter hallowunschkind_online oder auch bei Facebook. Da habe ich die Gruppe gegründet, Austausch Dr. Pfeiffer. Genau, und da findet ihr immer aktuelle Infos zu bestimmten Themen, die ich hier auch im Podcast behandle oder ja, irgendwelche privaten Geschichten von mir könnt ihr auch so ein bisschen mitnehmen. Und wenn ich eine Folge vorhabe, dann setze ich auch gerne mal einen Fragesticker rein. Bei Instagram mache ich das ganz gerne und dann könnt ihr auch so ein bisschen was erzählen für die virtuelle Mädelsrunde. Und wenn ihr euch miteinander vernetzen wollt oder mir ein Feedback geben möchtet, freue ich mich total, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung da lasst, damit unterstützt ihr auch meinen Podcast. Ja, nicht jeder hat Instagram, vielleicht wollt ihr ein Feedback geben zu einer Folge oder euch miteinander so ein bisschen austauschen. Dann ich freue mich auf jeden Fall immer von euch was zu lesen. Wenn euch eine Folge gefällt, dann teilt sie auch gerne mit einer Freundin oder dem Partner, egal wem es vielleicht irgendwie weiterhelfen könnte. Und jetzt lehnt euch zurück, schnappt euch einen Kaffee oder einen Tee. Und viel Spaß wünsche ich euch bei dem Q&A. Lieber Dr. Pfeiffer, ich freue mich, dass Sie da sind. So, ich habe ja die letzten Folgen schon ab und zu mal was erzählt über Sie, weil ich auch der Meinung bin, dass Sie Experte sind auf Ihrem Gebiet und vielen Frauen schon bisher geholfen haben. Und um noch mehr Frauen zu helfen, sitzen wir hier. Wir haben ganz viele Fragen gesammelt zum Thema Immunsystem, Schwangerschaft, Fehlgeburten, wie auch alles miteinander zusammenhängen kann. Und ja, ich freue mich einfach, mit Ihnen da heute einzusteigen in dieses Thema und bin schon ganz gespannt.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung, dass ich im Podcast dabei sein kann. Und das mache ich natürlich sehr gerne, auch um ein bisschen zu erklären, warum man das Ganze macht und warum das Immunsystem so einen großen Einfluss hat dabei. Und vielleicht dann auch einige Frauen zu motivieren, dann diese Untersuchungen letztendlich machen zu lassen, weil die schon einen unter Umständen entscheidenden Schritt nach vorne bringen.
Sie gehören ja wirklich zu den wenigen Ärzten, die mit ihrer Erfahrung und Expertise seit Jahren so vielen Frauen dabei helfen, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Und für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, vielleicht nochmal ganz kurz, wie sind Sie denn dazu gekommen und was macht Ihre Arbeit so besonders?
Also ursprünglich, um mal ganz anzufangen, wollte ich eigentlich Orthopäde werden und okay. Habe dann erstmal 1,5 Jahre Orthopädie gemacht nach dem Studium und bin dann ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind in der Unimedizin zur Labormedizin gekommen und habe dann 8 Jahre in Berlin in der Charité, damals war es noch Klinikum Benjamin Franklin, was noch zur Freien Universität gehört hat, Labormedizin gemacht und bin dann 2001 in die Abteilung Medizin für Immunologie der Charité, die gehörte damals eben noch zur Humboldt-Universität, gewechselt und habe 7 Jahre Transplantationsimmunologie gemacht. Das gibt es in Deutschland nur 2 Zentren, die das machen. Und in dieser Phase habe ich sehr viel mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die später den einzigen Lehrstuhl in Deutschland für Reproduktionsimmunologie innehatte, weil Schwangerschaft letztendlich eine Transplantation ist. Also das Kind erfüllt ja die Kriterien eines klassischen Transplantats, man nennt es Semi-Allotransplantat. Also Semi heißt, weil natürlich Teile der Mutter dabei sind, aber es ist klassischerweise ein Transplantat. Beispiel, die Mutter ließe sich von ihrem 20-, 30-jährigen Kind die Niere spenden, dann würde man sofort sagen, es ist eine Transplantation, da würde keiner auf die Idee kommen, dass es was anderes ist. Und im Grunde genommen ist die ganze Schwangerschaft eine auf Zeit angelegte Transplantation. Und das habe ich halt in der Zeit auch viel gemacht, neben der klassischen Transplantationsimmunologie. Bin dann nach Düsseldorf geholt worden, habe dort ein Labor von einem Kinderwunschzentrum geleitet und habe dann diese Expertise mit eingebracht und das sozusagen für mich im Schwerpunkt mit aufgebaut. Und 2011 dann neben dem Facharzt für Labormedizin, den ich da ja schon eine Weile hatte, dann noch in Österreich einen Facharzt für Immunologie gemacht. Davon gibt es halt in Deutschland letztendlich nur 3-4 Leute, die diesen Facharzt führen, weil der Begriff Immunologe, der häufig benutzt wird von Kollegen, der ist einfach nicht geschützt. Also jeder Arzt, der halt eben da eine Diagnostik oder eine Therapie in diesem Bereich macht, kann sich Immunologe nennen. Und von daher ist der Facharzt nochmal letztendlich ein anderes Kaliber. Und habe dann im Prinzip das Ganze halt immer weiter perfektioniert, sodass das halt eben ein großer Teil meines aktuellen Tagesgeschäfts ist.
Ja, vielen Dank für die Einblicke in Ihren spannenden Werdegang. Haben Sie sich das immer schon so vorstellen können, mit diesem Klientel zu arbeiten? Oder kam das wirklich so Überraschung, hat sich entwickelt und ja, jetzt ist es halt so.
Ja, es hat sich schon entwickelt, weil, wie gesagt, normalerweise ist es ja so, dass der Labormediziner ja im Grunde genommen zwar die ganzen Bereiche der Medizin abdecken muss, weil er ja so eine Schnittstellenfunktion hat zwischen Labor und klinischen oder klinisch behandelnden Ärzten. Und das ist quasi noch so ein Add-on gewesen, dass ich in diesen Bereich der medizinischen Immunologie rein durfte, weil das ist schon sehr speziell, gerade Transplantationsimmunologie, die Interaktion des Immunsystems vom Empfänger mit dem Spenderorgan und letztendlich dieses dann so ein bisschen zu übertragen auf eine Schwangerschaft und dann die Möglichkeiten der Transplantationsmedizin zu nutzen, um da dann auch interagieren zu können. Das ist mir eher so ein bisschen wie, ja, nicht in den Schoß gefallen, aber das war tatsächlich so die Verkettung guter Umstände sozusagen.
Ich hoffe, Sie haben sich auf einen Marathon an Fragen eingestellt, denn heute wird es genau um diese Themen gehen. Ich habe ganz, ganz tolle Fragen mitgebracht aus der Community und bin wirklich sehr gespannt, welche wertvollen Tipps Sie uns heute mitgeben können. Dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Wie sieht eigentlich Ihr Patientenklientel aus und behandeln Sie ausschließlich Frauen mit Kinderwunsch oder kommen auch Patienten mit anderen gesundheitlichen Anliegen zu Ihnen?
Im Schwerpunkt sind es Kinderwunschpatienten. Und das sind halt eben Patienten, die sich selber melden und sagen, sie versuchen schon seit geraumer Zeit ein Kind zu bekommen und es klappt nicht. Oder das sind halt Patienten, die von Kinderwunschzentren geschickt werden, wo im Prinzip keine Idee mehr ist, was man noch machen kann. Oder auch vom Gynäkologen. Daneben, das ist ein bisschen begründet in meiner Tätigkeit in der medizinischen Immunologie der Charité, dort habe ich die Sprechstunde für Patienten mit Chronic Fatigue Syndrom, also chronischen Müdigkeitssyndrom gemacht. Diese Patienten kommen natürlich auch und alles, was in den Bereich Immunologie an sich auch reinfällt, also erhöhte Infektanfälligkeit und jetzt eben zunehmend auch Patienten mit Long- oder Post-Covid- oder Post-Vac-Syndrom nach der Corona-Krise.
Wie komme ich auf Sie? Wie finde ich Sie und wo arbeiten Sie? Mit wem arbeiten Sie?
Ich nutze, also die Konstruktion sieht so aus, dass ich im Grunde die Ressourcen von Laboren nutze, aber das selber interpretieren kann, weil ich ja auch parallel eben noch Facharzt für Labormedizin bin. Das heißt, ich betreibe kein eigenes Labor, sondern ich nutze die Ressourcen von Laboren aktuell an 3 Standorten. Das ist einmal Berlin, dort leite ich auch noch das Ärztehaus, das ist direkt in Mitte am Brandenburger Tor, das ist das MVZ Ärztehaus Mitte. Dann das Labor Krone in Bad Salzuflen, das ist ein sehr großes Labor. Und dann das Labor Todorov in Düsseldorf. Und wenn man mich finden will, dann ja, kann man nach meinem Namen googeln oder es gibt halt eine Internetseite imudoc.de, also imudoc.de. Und da kann man zum Beispiel auch dann über ein Formular sozusagen den Kontakt vereinbaren.
Was ist denn so Besonderes an Ihrer Therapie? Sie haben ja schon erzählt, Kinderwunschpatientinnen, die schon länger mit dabei sind, kommen dann irgendwann zu Ihnen. Was ist das Besondere?
Also das Besondere an der Therapie ist letztendlich die Diagnostik, die ich mache. Und zwar, was ich eingangs schon gesagt hatte, Schwangerschaft ist eine auf Zeit angelegte Transplantation. Und das Problem, was ich sehe in der Therapieabfolge, die die Reproduktionsmediziner machen, ist im Grunde genommen, die Therapien bis zum Transfer der befruchteten Eizelle oder bis zum Zyklusmonitoring und dann wird halt gewartet über das Beta-HCG, wird halt gemessen, ob eine Schwangerschaft eintritt oder nicht. Aber wenn das Beta-HCG abfällt, dann kann halt nur konstatiert werden, dass die Schwangerschaft sozusagen nicht erfolgreich war. Und wenn man jetzt die Diagnostik der Transplantationsmedizin nimmt, dann hat man die Chance, über wöchentliches Monitoring das System zu überwachen und dadurch die Möglichkeit eingreifen zu können. Also der Benefit ist, die Möglichkeit über die Diagnostik einzugreifen. Und therapeutisch bleiben nachher, da kommen bestimmt noch Fragen, nur ganz geringe Möglichkeiten, weil ich halt schwanger bin, da kann ich nicht alle Medikamente benutzen wie in der Transplantationsmedizin. Aber was man sich klar machen muss, der Benefit entsteht durch das Eröffnen eines Interaktionsfensters.
Das heißt, Sie untersuchen das Blut oder wie kann man sich das vorstellen? Worüber untersuchen Sie?
Also ich untersuche nur das Blut, weil ich darüber im Prinzip sehen kann, ob das Immunsystem mit der befruchteten Eizelle richtig interagiert. Und zwar ist der entscheidende Mechanismus Toleranz. Also es funktioniert nicht eine Akzeptanz, das wird häufig von den Patienten auch gesagt, dass die dann kommen und sagen, mein Immunsystem akzeptiert die Eizelle nicht. Also akzeptieren geht in diesem Zusammenhang gar nicht. Das ist ein Mechanismus, der ist sehr passiv und instabil. Ich muss ein Fremdantigen tolerieren. Das Schöne ist, das kann ich als Mensch grundsätzlich. Ich toleriere zum Beispiel den ganzen Tag im Darm die E. coli-Bakterien, die ich ja für die Verdauung brauche. Würde ich sie nicht tolerieren, würde ich sie permanent angreifen und hätte eine permanente Darmentzündung. Und ich muss beispielsweise auch mein eigenes Antigen tolerieren, sonst entwickeln sich Autoimmunerkrankungen. Ein Negativbeispiel für zu viel Toleranz, ja, das könnte man ja sagen, ja, das wäre ja super, wenn ich viel Toleranz hätte, sind natürlich Infektionserkrankungen. Da würde ich die Erreger nicht tolerieren, genauso wie Tumorzellen, die entartet sind, die würde ich auch nicht tolerieren, die muss ich eliminieren. Also das ist wirklich ein sehr ausbalanciertes System, was da abläuft.
Stichwort Autoimmunerkrankungen. Wie ist das denn überhaupt mit Patientinnen, die eine Autoimmunerkrankung haben? Spielt das eine Rolle? Können ähnliche Probleme auch bei gesunden Frauen auftreten? Und was würden Sie denn sagen, wie viele Ihrer Patientinnen haben Autoimmunerkrankungen?
Also basierend auf dem, was ich gerade gesagt habe, ist es so, dass eine Autoimmunerkrankung natürlich ein funktionales Toleranzproblem ist. Also das Immunsystem hat ja schon ein Problem, das eigene Antigen zu tolerieren und greift es halt immer an. Und dazu muss man auch sagen, das ist eine Autoimmunerkrankung produziert ein Memory in meinem System. Ähnlich wie nach einer Impfung gegen einen Erreger ja ein Memory produzieren will oder auch bei einem Kontakt mit einem Erreger ein Memory produzieren will, um dann gegen den nächsten Kontakt geschützt zu sein mit demselben Erreger, ist es natürlich so, bei einer Autoimmunerkrankung kriege ich ein Memory in mein System ein und das Immunsystem erkennt eine körpereigene Struktur als eben nicht mehr zu tolerieren. Und das kriege ich halt nicht mehr raus, dieses Memory. Theoretisch kann man eine Knochenmarkstransplantation machen, aber das würde man bei Autoimmunerkrankungen nicht machen. Und das heißt, das bleibt halt eben. Und das ist ein funktionales Toleranzproblem. Grundsätzlich funktioniert derjenige aber weiterhin, weil er existiert ja, er toleriert zum Beispiel eben im Darm E. coli. Das heißt, es ist wie eine Art Achillesferse. Ja, das heißt, das Immunsystem hat ein kleines Handicap. Und wenn man jetzt das runterbricht, dann kann man tatsächlich sehen, dass ungefähr 60-70% der Frauen, die auftauchen, in die Sprechstunde ein Autoimmunphänomen haben. Das heißt, das ist sozusagen auch so ein bisschen deren Problem. Ja. Und man kann natürlich, wie gesagt, das Autoimmunphänomen selber nicht therapieren oder heilen. Man kann dort nur die Aktivität beeinflussen.
Das heißt, die Mehrheit der Patientinnen haben schon ein Autoimmungeschehen, allerdings nicht alle. Das trifft auch andere Frauen sozusagen.
Richtig. Ja, also das muss ja nicht zwingend sein, das ist halt eben nur ein Handicap. Gleiches betrifft übrigens auch Allergie. Das ist auch ein funktionales Toleranzproblem. Ich toleriere eben was Externes nicht richtig. Ja.
Und welche Werte werden dann von Ihnen im Blut bestimmt? Schauen Sie auch nach Autoimmunerkrankungen nochmal nach oder wird das gar nicht von Ihnen beachtet? Oder ich meine, Sie machen ja nochmal.
Also aktuell ist es so, dass ich halt gucke, gibt's labordiagnostische Hinweise auf eine Erkrankung des rheumatischen Formenkreises, so heißt es. Also im Volksmund würde man sagen Rheuma. Ja, also Gelenkgeschichten, die eine autoimmune Genese haben. Dann gucke ich nach, gibt eine Hashimoto, die ist sehr häufig bei den Frauen. Und dann gucke ich halt nach Allergie. Ja, das ist aber immer so, deshalb schreibe ich auch in meine Kommentare immer drin, labordiagnostisch kein Hinweis, was nicht heißt, dass der oder diejenige wirklich keine Autoimmunerkrankung hat. Also beispielsweise bei Rheuma ist es so, dass man da 20% Erkrankung hat, wo man gar keinen Autoantikörper sieht.
Okay, aber das geht jetzt gezielt auf rheumatische Erkrankungen oder Hashimoto jetzt. Es gibt ja so viele Autoimmunerkrankungen, das können Sie jetzt nicht sehen.
Nee, das würde auch quasi den Rahmen übersteigen. Also wie gesagt, es ist auch so, dass dieses Screening, was ich eben meinte, die Labordiagnostik ist auch limitiert. Ja, also ich kann halt eben bestimmte Sachen mir angucken, kann sagen, labordiagnostisch kein Hinweis, aber es kann durchaus sein, dass der eine trotzdem eine Autoimmunerkrankung hat, die man labordiagnostisch halt nicht sieht.
Okay, Sie haben ja erzählt, viele haben wirklich auch Hashimoto, wahrscheinlich auch Morbus-Basedow, wahrscheinlich auch mit dabei. Interpretieren Sie denn auch die Schilddrüsenwerte und messen Sie diese auch bei Ihren Patienten regelmäßig mit?
Also die Schilddrüsenwerte werden initial einmal bestimmt, um zu gucken, gibt es eine Hashimoto und gibt es oder ein Basedow und gibt es eine Entgleisung der Schilddrüse, also ist der TSH-Wert zu hoch, wie typischerweise bei einer Hashimoto oder supprimiert, wie typischerweise bei einem Basedow. Ich messe halt die Autoantikörper dazu. Aber in der Folge ist das dann eigentlich eher die Domäne des Gynäkologen, weil die häufig tatsächlich den TSH-Wert in Bereichen einstellen, die noch im Normbereich sind, aber in bestimmte Bereiche ihn bringen wollen. Das ist sozusagen dann schon eher die Spielwiese der Endokrinologen oder Gynäkologen. Das heißt, ich monitore die Schilddrüse über die Schwangerschaft nicht. Prinzipiell kann sie gemonitort werden, wenn jetzt der Patient zum Beispiel sagt, er möchte halt eben, weil sein Gynäkologe da nicht unbedingt mitspielt, er möchte tatsächlich noch immer einen Blick auf die Schilddrüse haben. Ich kann ja labordiagnostisch alles messen. Nur Einschränkung. Ich kann nicht einfach auf Zuruf der Patienten sagen, ich möchte jetzt, der Patient schreibt mich an und sagt, ich möchte gerne, können Sie aus meinem Blut noch die und die und die Parameter bestimmen? Theoretisch kann ich es machen, aber was da gerne impliziert wird, ist, dass ich das einfach sozusagen mit über diesen Überweisungsschein dann gegenüber der Kasse abbreche und das wäre eine unerlaubte Auftragserweiterung. Also es gibt zwei Varianten. Entweder kann der Patient die das dann selber bezahlen als Igelleistung. Oder er macht bei der nächsten Blutabnahme, bittet er den Arzt, diese Parameter explizit nochmal auf den Überweisungsschein draufzuschreiben. Ich darf nicht auf Zuruf einfach irgendwelche Parameter auf eine Anforderung eines Kollegen notieren.
Ja, so war das bei mir ja auch. Ich habe diesen Arzt, der mich überwiesen hat, der hat mir das ja zum Glück draufgeschrieben. Und meine Schilddrüsenwerte, die haben sich ja extremst verändert, gerade so am Anfang in der Schwangerschaft. Und viele Ärzte, das war jetzt meine Erfahrung, schauen da gar nicht nach. Man guckt einmal nach, wenn überhaupt, und dann kann man noch mal nach ein paar Monaten drauf gucken und gegebenenfalls ist das dann auch schon zu spät. Da schließt sich jetzt die nächste Frage an. Sie arbeiten ja auch teilweise mit Kinderwunschkliniken zusammen. Teilweise gibt es aber auch Kinderwunschkliniken, die ihre Therapien schlecht reden. Haben Sie eine Idee, woran könnte das dann liegen?
Also da habe ich eine konkrete Idee, woran es liegt. Das ist ein Verständnisproblem. Und zwar muss man ganz klar trennen, es gibt zwei Standbeine von dem, was ich mache. Was ich einleitend gesagt habe, jeder Mensch funktioniert mit seiner Toleranz. Das heißt, dieses Toleranzphänomen läuft. Das heißt, das Interessante ist ja, zu gucken, was macht denn dieses System dann, wenn es Kontakt mit einer befruchteten Eizelle hat. Das heißt, ich gucke mir dann das Blut an. Das heißt, initial, weil der Mensch ja funktioniert, kann ich sozusagen nur sagen, okay, ich gucke mir die Werte an und versuche, aus den Werten eine Optimierungsstrategie zu entwickeln, um das System maximal in Richtung Toleranz zu optimieren. Das heißt, der erste Schritt ist eine Optimierung. Ja. Ich könnte auch sagen, ich optimiere das System des Patienten gar nicht, weil er ja eigentlich funktioniert und gucke dann einfach an, was passiert über das Labor. Das Problem ist nur, da jedes Kind genetisch unterschiedlich ist, das ist jedes Mal so, als ob ich von einem neuen Spender ein Organ gespendet bekomme, was mein Abstoßungspotenzial, das kann man auch messen, das sind sogenannte penne-reaktive Antikörper, von Mal zu Mal ansteigt. Das heißt, es wird mich mit jedem Mal besser. Es gibt keine Art von, ich kann mich dran gewöhnen, wie auch, jedes Kind ist sehr unterschiedlich. Ich würde auch nicht sagen, es ist schlechter, weil es ja von der Natur so eingerichtet ist, nur es wird halt definitiv nicht besser. Und vor dieser Idee macht es natürlich Sinn, jeden Versuch maximal zu optimieren im Vorfeld. Das heißt, da ist es so, dass jeder Patient im Grunde genommen fast das Gleiche, weil er ja funktioniert. Das heißt, man versucht das Immunsystem entspannt relaxed zu halten über das Omega-3. Man versucht das Vitamin D, wenn es zu niedrig ist, aufzusättigen. Gegebenenfalls gibt man noch Eisen. Und das ist quasi das, was bei den Kollegen zum Teil als Therapie eingeordnet wird und bei den Patienten auch häufig als Therapie eingeordnet wird. Das heißt, das kommt dieser Satz, bei Dr. Pfeiffer gibt es immer nur das Gleiche. Das ist die Optimierung. Das hat nichts damit zu tun, das ist keine Therapie. Dann wird die Frau schwanger und jetzt gibt es halt eben dieses Monitoring und das ist komplett individuell. Jede Frau ist genetisch unterschiedlich und trägt auch noch ein unterschiedliches Transplantat. Das heißt, die Interaktion, die man dann halt nur mit Prednisolon machen kann, um zu verhindern, dass das System abstößt, die ist komplett individuell. Und das ist die Therapie, wenn man so will. Und jetzt kommt noch ein anderes Monitor, was auch häufig auftaucht an den Kollegen, dass die dann sagen, meine Therapie, jetzt bezogen auf die Optimierung, das meine ja die Optimierung, ist nicht validiert oder evaluiert. Die Optimierung brauche ich nicht zu evaluieren, weil es ist ja eine reine Optimierung. Die Therapie in Form der Diagnostik, die ist lange evaluiert, weil das ist Transplantationsmedizin. Das heißt, diese Parameter und dieses Diagnostikschema, das läuft in der Transplantationsmedizin seit 20, 25 Jahren so. Das heißt, da muss nichts evaluiert werden. Das heißt, in der Konsequenz, um die Frage zu beantworten, ich glaube, dass es Unkenntnis ist, zum großen Teil, weil bei denen halt nur ankommt, ich mache Omega-3 und Vitamin D und gegebenenfalls Eisen im Vorfeld und dann sagen sie sich, ja, der macht ja immer nur das Gleiche. Das ist auch das Monitum der Patienten. Aber sie haben nicht verstanden, dass die Therapie eigentlich das Überwachen und das Eingreifen ist und das ist Transplantationsmedizin. Das muss nicht evaluiert werden, weil es das schon lange gibt und damit kennen die sich halt nicht aus.
Okay, aber der Erfolg gibt einem ja dann bekanntlich doch immer recht, oder?
Ja, es ist halt nur schade. Ja, es ist halt nur schade, dass es dann eben nicht mehr über den Tellerrand geguckt wird, weil wenn ich weiß, es ist eine Transplantation, dann weiß ich automatisch, ich müsste jemanden mal fragen, der sich mit Transplantationsmedizin auskennt. Ja, und nicht sagen, okay, ich ziehe mein Schema durch. Und wenn ich sozusagen das nicht hinkriege, dann wird es halt
Gibt
keiner
mehr. Gibt es da einen Umschwung im Moment, dass man merkt, da ändert sich gerade was? Auch bei den Ärzten, bei den Kinderwunschkliniken, dass da mehr Verständnis gerade ankommt? Oder ist das so wie die letzten Jahre, dass es einfach gleichbleibend ist?
Nein, es wird schon besser. Ja, weil ich mache ja auch relativ viele Vorträge. Letztes Jahr war ich zu der Zeit in Linz und habe da für die österreichische IVF-Gesellschaft einen Vortrag gemacht. Also das ist tatsächlich so, dass wenn Kliniken auch einmal den Benefit erkannt haben der ganzen Geschichte, dann schwenken die auch um in der Form, dass sie halt ganz viele Patienten auch schicken. Ja, aber es gibt halt eben tatsächlich wirklich Kollegen, die Sätze sagen wie, ich glaube nicht an Immunologie. Das ist eigentlich gar keine Glaubensfrage, weil dann sage ich den Patientinnen immer, sie sollen den Gynäkologen mal fragen, wie gesagt, was es ist, wenn sie sich von ihrem 20-jährigen Kind die Niere spenden lassen. Dann müsste der auch ja sagen, das ist gar kein immunologisches Phänomen. Oder was ich mache ist Humbug, das habe ich auch schon gehört. Was ich mache ist Transplantationsmedizin, das ist kein Humbug. Aber das ist halt eben schwierig, da die Akzeptanz zu finden, weil ich glaube schon, dass das sehr eingefahren ist bei manchen. Aber um die Frage zu beantworten, es wird, steht da Tropfen hüllt den Stein, es wird langsam besser. Das heißt, die Akzeptanz wird deutlich größer.
Ist vielleicht auch ein Thema, worüber man mehr spricht im Moment oder mehr darüber nachdenkt, was sich gerade mehr verbreitet. Also als ich damit angefangen habe mit dem Kinderwunsch, ich habe das nie gehört aus irgendeiner Kinderwunschklinik oder von irgendwelchen Leuten aus meinem Freundesbekanntenkreis. Man spricht darüber nicht, man kennt das nicht. Immunsystem, Kinderwunsch, dass das überhaupt irgendwas miteinander zu tun hat. Ich finde auch mittlerweile, oder vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich viel mit Frauen spreche, die das betrifft. Man hört es einfach häufiger, dieses Thema. Ich habe hier noch eine Frage von einer Hörerin. Und zwar sind die Kosten fürs Labor sind ja seit dem 1.12. auch gestiegen. was zum einen an der Krankenkasse liegt, aber auch zum anderen checken Sie jetzt umfangreicher. Können Sie kurz erläutern, welche Parameter da jetzt noch on top kommen?
Der Hook ist ja, dass ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, dass zum Beispiel die Gerinnung, wo ich immer davon ausging, dass das initial bei den Gynäkologen, jetzt gar nicht mal bei den Kinderwunschärzten, sondern bei den Gynäkologen bei Fertilitätsproblemen schon gecheckt wird, gar nicht gecheckt wird. Das heißt, ich gucke jetzt nach, gibt es labordiagnostisch schon Hinweise auf eine, das nennt man APC-Resistenz, das ist dann der Vorwert, um danach eine Faktor 5 Leiden-Mutation zu bestimmen. Dann andere Gerinnungsparameter wie Antiphospholipid-Syndrom, die werden bestimmt, Vitamin B12 und Folsäure werden mitgemessen, weil das häufig auch so eine Frage ist, weil die Patientinnen supplementieren. Und da bin ich so ein bisschen Pragmatiker. Also es macht ja nur Sinn, etwas zu supplementieren, wo ich auch wirklich einen Mangel habe und nicht einfach mal so. Und
Vitamin B12 und Folsäure. Ja. Können Sie mir sagen, was da so unterm Strich meistens rauskommt? Eher zu wenig eher zu viel?
Also da wird tatsächlich viel hilft, viel wird da gemacht. Das heißt, das hat jetzt nichts primär Negatives, sondern letztendlich nehme ich etwas, was ich nicht brauche. Ja. Und dass der ein Mangel ist, ist tatsächlich eher selten. Das hat man als Vitamin B12 ja häufig einen Mangel bei Veganern oder Vegetariern, weil Vitamin B12 aus dem Fleisch kommt. Aber die wissen in der Regel schon, die Vegetarier oder Veganer, was sie mit ihrer Ernährungsstil an Defiziten produzieren. Das hat eben Eisen und Vitamin B12 und die supplementieren das in der Regel. Aber im Grunde genommen ist eher dies, ein zu hoher Wert der Fall. Ja, dann, ja, ja. Nee, es wird halt eben tatsächlich diese ganzen Supplements werden ja halt eben vorher genommen, ja, und da ist immer dann wirklich auch viel drin, was auch letztendlich gut ist, das ist ja Vitamin B12 und Folsäure braucht ja das Kind auch für die Entwicklung, aber das Problem ist einfach, dass häufig das so ein bisschen ungezielt gemacht wird und dann im Grunde genommen nur, was genommen wird, was ungezielt gar nicht nötig ist.
Was passiert denn, wenn ich jetzt zu viel habe davon? Baut der Körper das von alleine ab oder kann da was irgendwas passieren?
Nö, also bei Vitamin B12 und Folsäure kann da ja nicht großartig was passieren. Also es ist halt nur so, dass es keinen Sinn macht, wenn ich einen hohen Wert habe, dann auch weiter Supplements zu schlucken.
Sie messen ja auch Eisen und verschiedene Eisenwerte, glaube ich, waren das. Und ja, D3,
also
richtig?
D3, einfach deshalb, weil das Vitamin D ist biochemisch ein Hybrid, ein Vitamin und ein Hormon. Und zum einen greift es massiv in mein Immunsystem ein. Beispielsweise induziert es die Bildung eines Stoffes, der heißt Cathelicidin. Der wirkt wie ein körpereigenes Antibiotikum. Dann reguliert es auf bestimmten Zellen Rezeptoren. Dadurch befördert Vitamin D-Toleranz. Und dann gibt es eine sehr schöne Publikation, die ist vor 8, 9 Jahren aus Dänemark publiziert worden und für den Medizinbereich sehr hoch. Das heißt, in einem Journal, was einen sehr hohen Impact-Faktor hat. Das Vitamin D greift in meine Zellteilung ein und schaltet über 230 Gene an. Das heißt, ich habe auf der einen Seite einen ordentlichen Verbrauch im Hintergrund und ein Mangel ist mit einem 30% erhöhten Krebsrisiko assoziiert. Deshalb lege ich auf das Vitamin D so einen großen Wert. Bei dem Eisen ist es so, standardmäßig misst der Hausarzt oder der Gynäkologe das Ferritin. Das ist ein Eisenspeicherprotein. Das Problem beim Ferritin ist aber, es hat zwei Funktionen. Es ist Speichereisenprotein und parallel, man nennt das akute Phaseprotein, also Entzündungsprotein. Also vergleichbar zum Beispiel mit dem CRP, wenn den Hörern das was sagt. Und das heißt, habe ich eine Entzündung in meinem Körper, ja, oder ist mein Immunsystem die ganze Zeit hochgetriggert durch ein Autoimmunphänomen, was ja auch wie eine Art Entzündung ist, dann wird das Ferritin artifiziell hochreguliert und suggeriert mir dann, dass die Patientin einen guten Eisenhaushalt hat. Deshalb nehmen wir einen neuen Marker mit dazu, der heißt löslicher Transferinrezeptor. Der ist ein Maß für den Bedarf meiner Zellen an Eisen und ist von Entzündung unabhängig. Man bildet dann eine Ratio nachher aus dem löslichen Transferinrezeptor zum Logarithmus des Ferritin. Und damit hat man einen wesentlich besseren Überblick über den tatsächlichen Eisenhaushalt, weil ein Eisenmangel ist mit der Bildung von Protoporphyrin assoziiert und das blockiert quasi ein antientzündliches Enzym bei der Einnistung. Das heißt, ein Eisenmangel hat einen negativen Effekt bei der Einnistung der befruchteten Eizelle.
Wie viele Frauen haben Eisenmangel, die zu Ihnen kommen? Zu Beginn, am Anfang?
Also mindestens
die Hälfte.
Schätzen? Na, das ist ja bei der Frau relativ typisch.
Boah,
Naja,
was?
das ist ja so, die Frau verliert ja alle 4 Wochen Blut. Ja, das heißt, ein Eisenmangel ist nicht unbedingt so weit hergeholt. Zumal, wenn ich halt eben ja, dann im Prinzip richtig auffülle, ja, dann habe ich natürlich wieder ein Problem und kriege halt eben auf Dauer einen Eisenmangel. Deshalb Eisenmangel bei Frauen ist nicht so selten.
Das heißt, es könnte auch ein Grund sein, warum das
Genau,
nicht
deshalb
klappt mit dem
versuche ich ja zu
Schwanger
Anfang
werden.
eben diese Optimierungsstrategie zu fahren. Ja, einfach zu gucken, was kann man im System denn initial optimieren, aber das Entscheidende ist das dynamische, permanente Monitoring und Angucken, was macht das System.
Ich kenne auch viele Frauen, die nehmen zum Beispiel ganz viel Eisen täglich oder alle 2 Tage und es funktioniert null. Haben Sie da
Ja, man
eine
kann Eisen,
Empfehlung?
ja, das kann zum einen sein, dass ich halt ein Resorptionsproblem habe, dann muss ich halt auf, das nennt sich parenteral, also am Darm oder Darm vorbei Eisen supplementieren. Das ist dann über eine Eiseninjektion. Ja, das heißt, ich umgehe da, das ist vielleicht die Resorption ist da dann ein bisschen der Flaschenhals. Und das umgehe ich halt mit einer Spritze. Ja, das wäre dann sozusagen die Konsequenz.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das bei manchen
Das
nicht
ist ein
gut funktioniert mit dem
Resorptionsproblem.
Eisen,
Ach so,
auch
wenn
wenn
die
Sie
Infusion bekommen,
Infusionen
entweder haben sie einen
bekommen?
hohen Verbrauch oder sie haben tatsächlich im Knochenmark, aber das wäre dann schon eine Frage für den Hämatologen, dass sie da irgendein Problem haben, dass das Eisen dann richtig in das Hämoglobin und dann letztendlich in die roten Blutkörperchen eingebaut wird.
Okay, also wichtig, Nährstoffe im Blick behalten, nicht einfach
Richtig.
blind irgendwas nehmen. Und ja, die nächste Frage kommt. Jetzt, mein Immunsystem arbeitet nach einem Transfer extrem stark, teilweise dreimal so stark wie normal, trotz hochdosiertem Prednisolon oder Omega-Venen-Infusion. Was kann ich zusätzlich tun, um das Immunsystem zu
Also,
regulieren?
dass das Immunsystem sich aktiviert, ist ja völlig normal. Das wird 9 Monate aktiviert sein, weil 9 Monate ist das Transplantat da. Das heißt, man muss auch nicht auf die Referenzbereiche schauen im Labor, weil das ist ja eine Sondersituation. Diese Referenzbereiche sind ja etabliert worden für Patienten mit, weiß ich, Immundefiziten oder auch beispielsweise Leukämien. Ja, für die Bereiche, aber nicht für Transplantierte oder auch gar für schwangere Patienten. Das heißt, dass die Werte an sich hoch sind, ist erstmal völlig normal, weil das Immunsystem sich aktiviert. Das heißt, auch das Cortison dient nicht dazu, das System runter zu regulieren in den Referenzbereich hinein. Also nicht, dass eine Vorstellung entsteht, also ich muss jetzt irgendwie, ich nehme jetzt so viel Cortison, aber die Werte sind immer noch nicht im Referenzbereich, das ist Blödsinn. Das Cortison dient nur dazu, punktuell zu intervenieren, wenn das System droht zu kippen von Toleranz in Richtung Abstoßung. Ja, das heißt, man guckt sich den gesamten Befund an und nicht einen einzelnen Wert. Deshalb auch nochmal mein Hinweis darauf, dass ich nicht, weil häufige Fragen von Patienten gerne sind, auf welche Werte gucke ich denn besonders? Das ist ein
Ja, genau.
gesamter transplantationsmedizinischer Befund. Da spielen alle Parameter mit rein. Das heißt also, so gerne ich das machen würde, damit der Patient es versteht, da müsste ich dann anfangen, die Grundzüge der Transplantationsmedizin zu erklären. Das wird halt schwierig. Und das Omega-3 ist ja ein Optimierungstool. Na, immer noch meine Erinnerung, das ist zur Optimierung. Das heißt, das kann ich nur geben und nicht auch einfach nach dem Motto, viel hilft viel, indem ich dann versuche, mit dem Omega-3 das System auch wieder in den Referenzbereich zu bekommen. Ja, das, was ich an Omega-3 nehme, oral, und auch als Infusion, und da auch nochmal der Hinweis, weil das auch eine häufige Frage ist, ich bin oral limitiert, ich kann nur 2 Gramm pro Tag aufnehmen an Omega-3. Mehr geht nicht. Das heißt, eine Kompensation einer Infusion, weil die aus welchen Gründen auch immer nicht durchgeführt werden will oder kann nicht durch eine orale Gabe erfolgen. Dann würde ich ja gar keine Infusion nutzen. Das wäre ja dann, würde ich ja gar nicht machen. Das heißt, das ist der Grund, warum ich die Infusion gebe, aber Omega-3 Optimierung und nicht Versuch damit, die Werte in irgendwelche Bereiche zu bekommen.
Gut, vielen Dank für die Erklärung. Willkommen zur nächsten Frage. Meine Lymphozyten sind trotz Cortison stark erhöht. Sollte ich mich auf andere mögliche Krankheiten untersuchen
Also eine
lassen?
typische, teilweise Nebenwirkung von Cortison ist tatsächlich, dass die Lymphozyten hochgehen. Also das ist letztendlich gar nicht so unbedingt, dass es irgendwas was pathologisch ist, sondern das kann auch ein bisschen durch das Cortison sein. Grundsätzlich muss man ja gucken, wie waren denn meine Werte vorher? Also wenn ich natürlich schon vorher mit einer massiven Lymphozytose, nennt man das, also Vermehrung von Lymphozyten komme, dann wird auch schon der Hausarzt denjenigen zur Abklärung zum Hämatologen geschickt haben. Ja, dass die jetzt in der Schwangerschaft hochgehen, das ist ja völlig normal, was ich eben sagte. Das heißt, ich kann jetzt nicht daraus ableiten, dass die erhöhten Werte in der Schwangerschaft automatisch eine schlimme Grunderkrankung, die würde ja plötzlich auftreten, genau in der Schwangerschaft ist. Das heißt, wenn ich vorher normale Werte hatte, ja, und dann in der Schwangerschaft erhöhte Werte, ist das völlig normal. Hatte ich vorher schon deutlich erhöhte Werte, dann wird der Patient ja vorher schon beim Hausarzt eine Abklärung erfahren haben, was das möglicherweise ist. Und wenn mir was auffällt, schreibe ich es ja auch in den Befund hinein.
Okay. Gibt es denn Situationen, in denen Sie von einer immunologischen Therapie abraten?
Nein. Also ich hatte gestern tatsächlich ein Gespräch mit einer Patientin, dann ging es genau um diese Frage, letztendlich, wie lange sie noch die immunologische Therapie machen soll. Und zwar versucht sie natürlich, schwanger zu werden. Und der Punkt ist der, ich kann ja mit der immunologischen Therapie nicht die Chance, dass eine Eizelle befruchtet wird, erhöhen. Das Immunsystem reagiert ja dann, wenn die befruchtete Eizelle da ist. So, das heißt, die normale Chance, schwanger zu werden, also die Chance bis 28, glaube ich, sind 25% pro Zyklus. Und das fällt dann eben ab. Und das ist nicht die Idee der immunologischen Therapie. Das ist nämlich ein Monitoring einer befruchteten Eizelle im mütterlichen Immunsystem. Das heißt, durch diese Therapie bekomme ich ja nicht eine erhöhte Befruchtungsrate. Ja, das heißt, ich kann natürlich diese Therapie immer wieder fortsetzen, aber diese Blackbox bei einem natürlichen Weg, schwanger zu werden, kann ich natürlich nicht dadurch öffnen und sagen, das erhöht mir meine Möglichkeit, dass eine Eizelle befruchtet wird. Deshalb kann man die Therapie grundsätzlich natürlich immer weitermachen, weil es ja darauf abzielt, wenn die Eizelle befruchtet ist, auf welchem Weg auch immer, und dann im Körper ist, das System dann halt zu monitoren und zu intervenieren.
Okay, und das spielt vorher keine Rolle. Also vor der Befruchtung spielt das null Rolle, ob ich da jetzt irgendwas nehme an Omega-Wehen zum Beispiel oder nicht. Dann wäre es vielleicht wichtig, mal zu schauen, wie ist der Eisenwert, D3-Wert und so weiter.
Genau, das sind ja grundsätzliche Sachen, die halt eben der Gynäkologe im Grunde genommen macht. Da gibt es ja noch die Eizellqualität, die kann man halt eben so ein bisschen indirekt über diesen AMH-Wert messen. Ja, dieses Anti-Müller-Hormon, das ist ja diese ovarielle Reserve, die aber auch offensichtlich ein Marker für die Eizellqualität ist. Ja, weil ich habe Patienten, die lassen sich dann bei einem schlechten AMH-Wert. Es gibt eine Gruppe von Gynäkologen, die haben sich auch der TCM in der Gynäkologie verschrieben. Und die machen dann bei niedrigen AMH-Werten, machen die dann bestimmte TCM-Therapien. Und dann kommt der AMH-Wert hoch. Und wenn man jetzt den AMH-Wert gleichsetzen würde, nur mit der ovariären Reserve, also nur mit der Anzahl an Eizellen, die mir noch zur Befruchtung zur Verfügung stehen, dann würde ja die Lesart sein, ich erhöhe mit dieser Therapie, mit dieser TCM-Therapie plötzlich meine Anzahl an Eizellen. Das ist biologisch nicht möglich. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der AMH-Wert auch eine Art Ausdruck der Eizellqualität ist. Ja, und das ist tatsächlich im Vorfeld, aber das bietet erstmal das Immunsystem jetzt nicht so eine große Rolle. Wenn ich natürlich eine dauerhafte Entzündung habe, hat das auch schon einen schlechten Einfluss auf meine Eizellqualität. Ja, ist auch bei Männern so, bei der Spermaqualität spielt auch chronische Entzündung eine Rolle, die verschlechtert das auch, die Spermaqualität. Aber prinzipiell ist es so, das Immunsystem ist dann besonders gefordert, wenn jetzt das Transplantat da ist.
Aber Sie haben doch bestimmt auch viele Patientinnen, die vorher nicht schwanger geworden sind und dann fangen die mit ihrer Therapie an oder mit den Dingen, die Sie halt empfehlen, Omega-Wehen und so weiter, und auf einmal werden sie schwanger.
Da muss man die... Ja, aber da muss man die Frage stellen, was ist nicht schwanger geworden? Darunter verstehen die Patientinnen immer, es gibt keinen positiven Beta-HCG-Test. Ja, also die machen eine IVF-Behandlung, die machen ein Zyklus-Monitoring und dann passiert halt nichts, es gibt keinen positiven Beta-HCG. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit der Aussage, ich bin nicht schwanger. Weil die Idee, und die wird halt eben teilweise durch bestimmte Sätze auch so ein bisschen befördert, ist die, dass zum Beispiel der Satz, es gibt ein Implantationsversagen oder ein Einnistungsproblem. Das impliziert bei den Patientinnen, dass die ganze Geschichte so abläuft. Also gucken wir jetzt mal auf eine IVF-Behandlung. Die Eizelle wird transferiert. Dann wartet die so 3-4 Tage, versucht sich am 5. Tag einzunisten. Und jetzt passiert was und sie kann sich nicht einnisten. Und das bedeutet für die Patienten, dass sie halt eben nicht schwanger werden oder nicht schwanger geworden sind. Problem dabei ist, diese Vorstellung vorausgesetzt würde bedeuten, dass die Patientinnen ihr Immunsystem in den ersten Tagen bis zur Einnistung komplett ausblenden. Das heißt, die gehen davon aus, bis zur Einnistung macht das Immunsystem mal nichts. Ja? Das würde aber bedeuten, dass mein Immunsystem es generell macht, bei jedem fremden Antigen. Also wenn mein Immunsystem 3-4 Tage nichts macht bei einem Kontakt mit einem Bakterium oder Virus, dann habe ich ein ernsthaftes gesundheitliches Problem. Das heißt, es kann durchaus sein, dass diese Patienten, die bisher noch nicht schwanger geworden sind, durchaus eine befruchtete Eizelle getragen haben, aber dass das Immunsystem relativ früh sich gegen Toleranz entschieden hat. Also wenn man beispielsweise in der Transplantationsmedizin morgens ein Organ transplantiert, kriegt der Patient abends Fieber. Das heißt, das Immunsystem reagiert sofort. Da wäre es zum Beispiel sehr wünschenswert, wenn ich 3-4 Tage keine Reaktion hätte, dann hätte ich mehr Zeit zu agieren. Das habe ich nicht. Das heißt, die Tatsache, dass sie nicht schwanger werden, heißt nicht, dass sie nicht unbedingt schwanger oder gar nicht schwanger waren, sondern dass es eben sein kann, dass das Immunsystem sich relativ früh gegen Toleranz entschieden hat und ich eben durch das Sehen oder durch das Monitoring dann halt relativ früh interveniert habe.
Also das heißt, wenn ich jetzt ein ICSI machen würde und direkt Blut ins Labor schicken würde, würde man eventuell auch eine Aktivierung im Blut sehen von meinem Immunsystem.
Ja. Also die Aktivierung würde man immer sehen. Man muss halt eben gucken, dass das Immunsystem dabei nicht Toleranz verliert. Ja, dann würde man halt eingreifen.
Wie lange sollte man denn eine Therapie im natürlichen Zyklus ausprobieren, bevor man über andere Optionen nachdenkt? Was würden Sie dazu sagen?
Die Frage zielt wohl darauf an, dass man selber versucht, schwanger zu werden und dann irgendwann sagt, okay, es klappt nicht und dann gehe ich hin. Also prinzipiell ist es ja so, was ich vorhin meinte, dass es ja mit jedem Versuch nicht besser wird, ja, und ich ja nicht weiß, ob ich tatsächlich nicht schwanger bin für ein paar Tage, ja, macht es natürlich Sinn, relativ früh schon dann zu sagen, okay, ich mache einfach ein immunologisches Monitoring. Ja, so, das ist ja in dem Sinne jetzt keine eingreifende Therapie, sondern ich begleite ja nur zusätzlich labordiagnostisch das, was ich sonst auch machen würde. Ja, und das kann ich natürlich relativ früh kann ich damit natürlich anfangen. Das heißt, habe ich auch zum Beispiel eine Allergie, eine Autoimmunerkrankung, dann weiß ich ja, dass mein Immunsystem sich per se schon schwerer tut. Ja, das heißt, da kann ich dann schon relativ früh einfach damit beginnen, weil es mit jedem Fehlversuch nicht besser wird.
Angenommen, ich habe jetzt den zweiten Versuch, beim ersten Kind hat das super funktioniert und ich möchte jetzt ein Geschwisterkind haben und bin jetzt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr dran, bin bei Ihnen als Patientin und nehme das jetzt ein halbes Jahr, macht das dann Sinn, noch weiterzumachen? Ich nehme ja auch Cortison gegebenenfalls, kaufe die Omega-Venen-Infusion, die kosten ja auch Geld. Was würden Sie da raten?
Also wenn es sozusagen, wenn es nur sich darauf fokussiert, dann im Prinzip immunologisches Monitoring zu machen, da würde ich dann nach einem halben Jahr zusätzlich sagen, okay, da müsste man dann eben nochmal eine Kindermutklinik mit ranziehen. Es kann ja auch, es gibt ja auch noch andere Faktoren. Hormone, Eizellqualität, Uterusschleimhaut und. Ja, das heißt, das ist ja ein multifaktorielles Geschehen. Das reduziert sich ja nicht auf nur das Immunsystem. Ja, das heißt, aber in der Regel ist es ja so, dass diese, das bezieht sich ja so ein bisschen auf diese Akzeptanz der Immunologie, dass diese ganzen Untersuchungen, Hormone, Eizellqualität, Uterusschleimhaut, die sind ja in der Regel schon vorher gelaufen.
Meistens, ja.
Ja. Na, das heißt, es ist immer dann der Standardsatz von den Patienten. Ich habe jetzt, weiß ich, 3-4 Jahre mache ich das schon. Und jetzt ist man auf die gekommen, jetzt könnte ich mal das Immunsystem untersuchen lassen. Also im Grunde genommen müsste man eigentlich das Ganze umdrehen. Das Immunsystem hat ja mit den größten Einfluss, weil es eben das Transplantat tolerieren muss. Das heißt, das müsste eigentlich dann initial immer mal angeguckt werden, optimiert werden und dann die andere Diagnostik parallel, wie Hormone, Eizellqualität, Uterusschleimhaut, Einnistungszeitpunkt, also gibt es ja diverse Faktoren, die da eine Rolle spielen, die dann im Prinzip noch zusätzlich zu untersuchen, aber sagen wir so, dass ich erst quasi ein komplettes immunologisches Monitoring mache und danach erst quasi die ganzen anderen, das wäre eher untypisch.
Ja, aber das war das, was ich machen wollte und die Ärzte, die haben mich für bekloppt erklärt. Und haben, das war O-Ton von meiner Frauenärztin, die zu mir gesagt hat, Sie können das Pferd doch nicht von hinten aufzäumen, das geht doch gar nicht. Wir müssen doch jetzt erstmal, weiß ich nicht, was wollte sie machen, die Gerinnung und Humangenetik, ich weiß nicht, was sie dann noch alles auf dem Schirm hatte, auf jeden Fall wollte sie erstmal diese anderen Punkte alle untersucht haben, weil sie daran auch nicht geglaubt, in Anführungsstrichen auch nicht geglaubt hat. Weil sie dachte, das wäre ein Hype, der also eigentlich sowieso nichts bringt, weil sie hat ja auch die Untersuchungsergebnisse auf dem Schreibtisch liegen von Immunologen, Das war dann noch so ihr Ausspruch. Und von dem her bringt es ja nichts, das jetzt erstmal anzugehen, weil das ja auch ein ziemlich teurer Posten ist. Aber am Ende, also eigentlich wollte ich das genauso machen. Ich wollte erstmal schauen, was mein Immunsystem macht und dann parallel dazu die anderen Sachen machen, weil man verliert ja auch wertvolle Zeit. Und zum Zweiten hat man ja auch keine Lust, immer wieder dieselben Erfahrungen zu machen. Vor allem, man sagt ja auch, je mehr Fehlgeburten man hat, desto unwahrscheinlicher wird es ja auch, dass es irgendwann mal klappt. Wie gesagt, besser wird es ja nicht.
Dieses Abstoßungspotenzial, was ansteigt. Ne? Also das ist halt eben, also das ist von der Natur so gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie, was ein individuelles Problem des einzelnen Patienten ist. Das ist von der Natur so eingerichtet. Ja? Und natürlich haben die ganzen anderen Sachen Gerinnung. Das war ja das, was ich eingangs meinte, warum ich jetzt plötzlich die Gerinnung in das Panel mit aufgenommen habe. Natürlich ist das, woran der Gynäkologe als erstes denkt, es gibt ein Gerinnungsproblem, und zwar im Schwerpunkt eine Thromboseneigung. Ja, also wenn halt eben die Eizelle sich einnistet, muss sie mit Blut versorgt werden. Das sind ganz filigrane, feine Gefäße, die die Versorgung machen. Hat ein Gefäß einen geringen Durchmesser, fließt Blut langsam dadurch. Wenn Blut langsam fließt, das gilt aber für alle Menschen, fängt sofort mit den Gerinnungen an, ist mein Potenzial für Gerinnung halt erhöht im Sinne einer Thromboseneigung, geht das viel früher los. Dieses feine Gefäß verstopft, weil ein Gerinnsel drin ist, die Eizelle wird nicht mehr mit Blut versorgt und die Eizelle stirbt ab. So, genau das gleiche ist Humangenetik. Klar, wenn sozusagen ich halt eben eine genetisch aufwendige befruchtete Eizelle habe, dann habe ich auch ein Problem und. Das heißt, die ganzen Sachen haben natürlich eine Berechtigung, ja, und sind wichtig, die zu untersuchen. Das heißt, das Ganze ist nachher so ein Puzzle, was zusammengesetzt wird. Bloß wenn ich halt immer permanent ein großes Puzzleteil weglasse oder ausblende, weil ich nicht dran glaube, weil ich die Sinnhaftigkeit nicht verstehe, dann ist das Ganze halt nicht vollständig.
Sie testen ja auch die Gerinnung jetzt bei Ihren Patientinnen. Ich glaube auch noch nicht so lange.
Nee, seit ungefähr 2 Monaten. Aber tatsächlich auf Rückfrage bei Patienten, wo ich dann mal frage, ist denn die Gerinnung mal, weil ich davon ausgehe, dass es natürlich das Erste ist, was untersucht wird bei den Gynäkologen, jetzt gar nicht mal bei den Kinderwunschärzten, sondern wenn die Patientin ist ja zu Anfang noch beim Gynäkologen. Und da habe ich jetzt quasi die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich eben nicht so ist. Und um das im Prinzip auszugleichen, mache ich halt eben jetzt
Können
die Gerinnung.
Können Sie was zum Lipoprotein A mal sagen? Das finde ich nämlich super spannend, weil das haben die bei mir zum Beispiel nicht getestet. In der Gerinnungsabteilung in der Klinik und der Humangenetiker, der hat das dann bei mir nochmal mitgenommen und hat mir daraufhin das ASS verordnet sozusagen. Testen Sie das auch?
Also Lipoprotein A ist ein genetisch fixierter Marker. Das heißt, den Wert kann ich nicht verändern. Das ist kein Lifestyle-veränderbar Parameter. Also ich sage, beim Blutfetten kann ich jetzt mache ich eine Diät oder ich nehme Cholesterinsynthesehemmer. Dieser Wert wird immer so bleiben. Das heißt, den kann ich einmal in meinem Leben messen und dann weiß ich, wie er ist. Und das Lipoprotein A ist assoziiert mit einem erhöhten Thromboserisiko. Ja, das heißt, da ich diesen Parameter selber nicht verändern kann, muss ich halt eben etwas gegen die Thromboseneigung unternehmen. Und das, was der Kollege ihm gegeben hat, ist halt eben ASS. Ja, das verhindert die Thrombozytenaggregation, also die Aggregation meiner Blutplättchen, und damit verhindert es die Thrombusbildung. Und das ist halt die Konsequenz beim Lipoprotein A.
Ist es auch assoziiert mit Fehlgeburten? Was würden Sie sagen?
Ja, eine Thromboseneigung per se ist natürlich, ja, das ist, wie gesagt, ist ein Thromboserisiko. Thrombose, wenn sie dann auftritt, führt dazu, dass die Eizelle nicht mehr versorgt wird, dann stirbt und dann habe ich einen Abort. Na, also klar, Thrombose ist mit Risiko für Fehlgeburt assoziiert. Dann dieses Antiphospholipid-Syndrom, was auch im weitesten Sinne zur Gerinnung ist. Das ist ein Antikörper gegen Phospholipid-Anteile der Gerinnungsfaktoren, die dann permanent aktiviert werden, ist assoziiert damit. Also das ist halt wie ein ganzes Potpourri, was man da sozusagen messen kann. Und damit kann ich quasi mein Risiko bewerten und kann dann aber nur sozusagen eingreifen, indem ich sage, okay, ich hemme die Gerinnung.
Sie messen diese Werte ja mit. Empfehlen Sie da auch etwas?
Der Punkt ist, ich will den Gynäkologen da nicht das Heft aus des Handels aus der Hand nehmen. Das heißt, ich schreibe jetzt rein, dass die Werte auffällig sind, die mit einem Thromboserisiko assoziiert sind, und dann die Empfehlung gebe, dass das explizit nochmal mit den behandelnden Kollegen besprochen werden sollte. Also ich will da auch nicht den vorgreifen und sagen, okay, ich mache das jetzt. Abgesehen davon würde eine Empfehlung von mir automatisch implizieren, dass ich jetzt anfange, die Medikamente aufzuschreiben. Problem ist, der Labormediziner vom Kassenrecht, der hat ja gar kein Medikamentenbudget. Das heißt, ich kann gar nichts aufschreiben und das würde nachher dann wieder zu Irritationen führen, dass dann immer der Satz kommt, ja, aber Sie haben das doch empfohlen, aber dann schreiben Sie es auf, kann ich gar nicht. Deshalb sozusagen gebe ich den Gynäkologen damit den Hinweis, dass sie da nochmal drauf gucken sollen, was ist ein ganz normaler Laborparameter und schreibt das eben rein, dass das bitte mit dem behandelnden Kollegen, weil der ja auch in der Beziehung den Patienten dann betreut, abgeklärt werden
Okay,
soll.
um das Thema jetzt nochmal abzuschließen, was würden Sie sagen, wie viele Patienten oder bei wie vielen finden Sie was, ohne dass es vorher bekannt war, was die Gerinnung angeht?
30%.
30%, die vorher noch nie danach geschaut haben.
Richtig, und das dürfte gar nicht sein, aus meiner Sicht, ja, weil das ist eigentlich das Erste, woran man eigentlich als Gynäkologe denkt, so habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei Aborten halt eben das Gerinnungssystem
untersucht. Würden Sie sagen, die Frauen, die vielleicht auch schon ICSIs gemacht haben, sind unvorbereitet da reingegangen, ohne dass irgendwelche Sachen getestet wurden? Kriegen Sie sowas mit?
Ich sag mal, ich würde vielleicht ist sozusagen nicht das bis in extenso getestet worden. Also ist nicht alles, was man hätte untersuchen können, dann damit eingeflossen in das primäre Untersuchungsfeld. Ja, so würde ich es mal beschreiben.
Wie ist das denn eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel Hashimoto hat, dann sind ja die TPO-Antikörper, sind die immer erhöht? Nee, ne? Manchmal sind die auch in der Norm. Ich glaube, bei mir sind die auch meistens sogar in der Norm, was ja auch normal ist, glaube ich. Oder? Ist das normal, dass die auch in der Norm sind, die Antikörper?
Bei der Hashimoto, auch beim Basel ist es so. Deshalb schreibe ich auch in der Befundung immer rein, labordiagnostisch kein Hinweis zum Beispiel bei normalen TPO-Antikörpern auf eine Hashimoto. Weil es durchaus zum Beispiel Endokrinologen gibt, die stellen die Diagnose anhand des Ultraschallbildes der Schilddrüse. Dann sagen die, im Ultraschall sieht die Schilddrüse aus wie eine Hashimoto. Das heißt, wenn ich eine Hashimoto habe, heißt es nicht automatisch, dass die Schilddrüse entgleist ist. Das heißt, dass der TSH-Wert nach oben geht. Ja? Dieser Antikörper, dieser TPO-Antikörper, zerstört ein Enzym. Das Enzym heißt Thyroxinperoxidase, abgekürzt TPO, und ist grob dafür verantwortlich, dass die Schilddrüsenhormone, wenn sie fertig synthetisiert sind, verpackt werden und in die Peripherie abgegeben werden. Das heißt, in der Konsequenz kann es sein, dass zu wenig Schilddrüsenhormon im Blut auftaucht, was ich dann korrigiere, indem ich Schilddrüsenhormon nehme. Das heißt, mit der Schilddrüsenhormoneinnahme therapiere ich nicht die Grunderkrankung. Weil die Patienten sagen häufig, ich habe eine Hashimoto und dagegen nehme ich Schilddrüsenhormon. Das ist falsch. Ich therapiere den Effekt der Erkrankung. Das heißt, solange die Schilddrüse nicht entgleist ist, sprich der TSH-Wert erhöht ist, mache ich nichts, egal wie viel TPO-Antikörper ich habe. Deshalb ist es auch völlig sinnlos, die Antikörper zu monitoren. Ich kann die einmal messen und weiß, dass der Patient diejenigen hat. Es gibt eine alte Erkenntnis, zum Beispiel aus diesen ganzen rheumatischen Antikörpern, die Höhe der Antikörper korreliert nie mit der Aktivität der Erkrankung. Ja, das ist völlig sinnfrei, das zu messen, weil man therapiert ja am Ende des Tages Patienten und nicht Laborwerte. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen rheumatischen Patienten habe, der hat extrem hohe ANA, antinukleare Antikörper, hat aber keine Symptomatik, dann würde ich doch nicht therapieren. Warum? Ich mache ja keine Wertekosmetik. Ähnlich ist es für die Schilddrüse. Solange der TSH-Wert nicht erhöht ist, interessiert mich die Höhe der TPO-Antikörper überhaupt nicht, weil der Effekt auf der Schilddrüse scheint ja, egal wie hoch die Antikörper sind, überhaupt nicht da zu sein, weil die Schilddrüse entgleist ja noch nicht. Ja, also
das wäre jetzt hier die Frage gewesen, welche Rolle spielen Schilddrüsenantikörper bei einem unerfüllten Kinderwunsch? Meine TPO sind oft extrem hoch. Werden die regelmäßig mitgemessen?
Nein, die werden nicht regelmäßig mitgemessen, weil das Wichtige ist ja nur, dass ich gucke, dass die Schilddrüse nicht entgleist und den TSH-Wert im Blick habe. Ja, ich kann natürlich sagen, aha, TPO-Antikörper, funktionales Toleranzproblem. Das Immunsystem toleriert sich selbst nicht. Ja, aber ich muss diese Antikörper nicht wieder. Ich kann sie einmal bestimmen und weiß, dass der Patient labordiagnostischen Hashimoto hat. Im Folge seines Lebens brauche ich die Antikörper nicht zu kontrollieren. Ich muss tatsächlich den TSH-Wert regelmäßig messen.
Das heißt, wenn ich erhöhte TPO habe, heißt das jetzt nicht, dass ich gerade zum Beispiel einen Schub habe?
Das korreliert nie mit der Aktivität.
Kann Ihre Therapie denn dazu beitragen, eine Abstoßung eines Embryos oder Babys mit einem Gendefekt zu verhindern?
Nein. Also ich verblinde ja das Immunsystem nicht. Ja, das ist sozusagen das Immunsystem soll ja nur, ich interveniere ja nur, wenn ich sehe, das Immunsystem fängt an, Toleranz zu verlieren. Ja, das heißt, Ich verblinde es nicht in der Form, dass es jetzt sozusagen komplett blind gemacht wird und einfach alles toleriert. Das ist Quatsch.
Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Sie arbeiten ja mit Omega-Wehen, manchmal auch mit Prednisolon. Wird das für jede Frau verwendet, genommen, verschrieben oder gibt es da Unterschiede? Variiert das?
Also nochmal der Unterschied: Omega-Wehen, Vitamin D, Eisen, Optimierungstool. Das heißt, das kriegt jede Patientin. Ja? Weil ich versuche, es maximal zu optimieren. Ob und wie hoch Prednisolon, das hängt dann von den Laborwerten ab. Ja? Das heißt, das wäre das Individuelle nachher. Das ist das Intervenieren.
Worin liegt denn der Unterschied zwischen Omega-Wehen und Intralapid?
Intralipid. Also Omega-Wehen, es gibt, sagen wir mal so, fangen wir so an, es gibt insgesamt drei Omega-3-Fettsäuren. Ja? Zwei heißen EPA und DHA. Die kommen aus dem Fisch oder Alge und die reduzieren die Synthese von sehr ausgeprägten proinflammatorischen Zytokinen. Ja, Interleukin 6, TNF-Alpha und Interleukin 1 Beta und damit harmonisieren EPA und DHA mein Immunsystem. Jetzt gibt es noch eine dritte Omega-3-Fettsäure, die heißt Alpha-Linolensäure. Die kommt aus Pflanzen. Die kann das nicht. Die muss im Körper in EPA und DHA umgewandelt werden über ein Enzym. Das heißt Delta-6-Desaturase und dieses Enzym hat ein Limit, es kann nur 10% umwandeln. Das heißt, der Effekt von Alpha-Linolensäure ist deutlich geringer als der von EPA und DHA. Und jetzt zum Unterschied, Intralipid ist Alpha-Linolensäure, ist nämlich Sojaöl, also pflanzliches Omega-3, während Omega-Wehen EPA und DHA ist. Und warum sollte ich etwas nehmen in der Therapie, was erst umgewandelt werden muss, wenn ich mit Omega-Wehen direkt das Produkt nehmen kann?
Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen?
Also bei dem, es gibt natürlich durch die Infusion an sich, ich infundiere ja Volumen, ja, in einen Körper hinein. Das heißt, da allein durch diese Volumenerhöhung gibt es natürlich mögliche Nebenwirkungen, aber letztendlich das Omega-3 an sich, ich habe ja Omega-3 und 6 im Körper und ich verschiebe im Grunde genommen nur die Ratio von Omega-3 und 6 in Richtung zu Omega-3. Das ist das, was man therapeutisch macht. Aber ansonsten sind da die klassischen Nebenwirkungen wie bei einer Infusion von Volumen da. Ja, also ich kann eine kardiale Belastung kriegen und. Aber letztendlich ist es so, das ist ja bei dem Intralipid, da infundieren die ja meines Wissens 150 Milliliter, deutlich größer als beim Omega-Wehen, wo man in der Regel 50 Milliliter infundiert.
Anders, welche Benefits habe ich denn, wenn ich das Omega-Wehen zum Beispiel länger nehme? Oder darf ich das gar nicht länger nehmen als von Ihnen empfohlen?
Also das Omega-Wehen als Infusion würde ich jetzt nicht länger nehmen. Das ist ja Quatsch nach der Kinderwunschbehandlung. Das muss ja nicht parenteral permanent ernährt werden. Wenn ich das Omega-3 aber oral weiternehme, das hat im Prinzip deutliche Benefits. Also die Fließeigenschaften vom Blut werden verbessert. Ich habe einen Antithrombose-Effekt. Das Kind braucht in der Schwangerschaft für die Entwicklung seines Gehirns die Fettsäure DHA. Die führe ich ja dann zu. Das heißt, das Kind hat einen Benefit. DHA soll auch einen Anti-Alzheimer-Effekt haben. Omega-3-Fettsäuren wirken antiarrhythmisch. Es gibt ein Präparat, das ist nur sehr teuer, das synthetisch hergestellt ist, Omega-3, das heißt OmaCor. Das nutzen die Kardiologen zur Rhythmusnormalisierung. Und das gute Cholesterin, das HDL-Cholesterin wird erhöht.
Macht
Also immer nur ein
Omega-3 schlaue
Benefit.
Babys? Was würden Sie sagen?
Es gibt einen Slogan, Omega-3 macht schlaue Kinder. Der ist aber nicht von mir.
Okay, und wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe? Es ist ein anderes Thema, aber fällt mir gerade dazu ein. Was ist, wenn ich ein Kind habe, was ADHS hat oder generell neurodivergent? Könnte das etwas helfen?
Also da gibt es Studien aus England, die haben den Kindern, ADHS-Kindern, Omega-3 gegeben und haben die klinische Symptomatik deutlich verbessert. Ja, also ich kann nicht erinnern, die Akzeptanz natürlich ist halt eben, wenn die dann eben das Zeug nehmen, kann ein bisschen schwierig sein, aber es gibt tatsächlich auch von Norsan, muss ich tatsächlich mal ein bisschen Schleichwerbung machen, das darf ich ja, ich kann ja Norsan oder Doppelherz, da gibt es tatsächlich auch Kinderpräparate.
Okay, würden Sie auch empfehlen, das generell zu geben oder jedem Kind zu geben? Finden Sie, das fehlt generell?
Also es ist ein bisschen tatsächlich, ich würde das nicht dann nachher als, das ist dann ein bisschen so Selbstoptimierung, ja, wenn vielleicht eine Auffälligkeit da ist, klinisch klar, würde ich es machen, ja, aber ich würde es jetzt nicht prinzipiell
Kann
machen.
man das denn eigentlich im Blut auch messen, Omega-3?
Ja, es gibt den Omega-3-Index, das kann man messen, ja, das lege ich jetzt gerade auch auf beim Labor Krone, dass die Messung da gemacht wird. Da kann man tatsächlich seinen Omega-3-Index bestimmen.
Gibt es da ein zu viel an Omega-3?
Nee, also eher ist es so, dass vor der Industrialisierung war die Nahrung sehr Omega-3-lastig, man hat sehr antientzündlich gegessen. Nach der Indust oder in während der Industrialisierung und danach durch das Kraftfutter in den Tieren ist die Nahrung sehr Omega-6-lastig geworden. Das heißt, man hat sehr proinflammatorisch gegessen. Deshalb haben auch die Autoimmunerkrankungen nach der Industrialisierung
Ja.
zugenommen.
Also ist nicht sehr schön für Entzündungen, beziehungsweise fördert die Entzündungen Omega-6.
Richtig.
Ich wollte noch mal fragen, viele Frauen haben ja auch noch Omega-Venen-Infusionen übrig, die die vielleicht auch nicht mehr brauchen irgendwann. Und macht es da Sinn? Oder ist es unmöglich, dass sie die Infusion dann weiternehmen in der Schwangerschaft?
Ja, also ich habe Patienten, die machen bis zur 30. Woche das und noch länger. Also in der Schwangerschaft habe ich immer noch einen Benefit. Mein Immunsystem wird harmonisiert. Ja, und ich habe diese anderen Effekte, auch Fließeigenschaften etc. Das heißt, ich habe immer nur einen Benefit. Das spielt überhaupt nichts dagegen, das aufzubrauchen.
Okay, also es ist noch was Positives, wenn ich die noch übrig habe. Ich kann die noch nehmen.
Richtig.
Wie lange kann das passieren, dass mein Immunsystem gegen das Baby quasi, ja, ankämpft, darf man nicht sagen, ist falsch, aber abstößt? Gibt es da ein zeitliches Limit?
Von der Theorie die ganzen 9 Monate. Ja, nur der Einfluss wird ab der 12. Woche halt geringer, weil das Ganze halt immer größer wird. Ja, aber von der reinen Theorie kann es Immunsystem jederzeit geben. Ist ja auch bei einem Transplantat so. Da gibt es ja auch keinen Zeitpunkt, wo Sie sagen, jetzt ist es sozusagen sehr unwahrscheinlich, dass der Transplantat abstürzt. Der Patient muss ja seine ganze Zeit, wo er Transplantat hat, Immunsuppressiva nehmen.
Über welchen Zeitraum läuft denn das Monitoring?
Also wöchentlich bis zur 12. Woche. Ja, danach in immer größeren Abständen, in der Regel aber bis zur 24. Woche ungefähr.
Okay, und ab der 25. Woche sagt man dann schon, ist das relativ safe?
Da kann das Baby ja theoretisch überleben, wenn es...
Deswegen. Ah,
ja. Ja.
Okay, aber das Risiko, dass es passiert, ist ja relativ gering, oder? Ab der 25.
Wird geringer, aber wie gesagt, ab der 25. Woche ist es ja dann quasi überlebensfähig.
Wie ist das denn mit dem Prednisolon? Das wird ja irgendwann ausgeschlichen, auf Empfehlung von Ihnen natürlich, aufgrund der Blutwerte. Wie ist da Ihre Empfehlung? Weil ich habe hier eine Frage, und zwar, wie kann ich Prednisolon am besten ausschleichen und warum ist ein Ausschleichen überhaupt notwendig? Ich hatte zwischendurch so üble Kopfschmerzen, dass ich alle 4 Tage um 2 Milligramm reduziert habe.
Also, der Punkt ist der, das Prednisolon ist ja neben der Tatsache, dass es antientzündlich wirkt oder eben verhindert, dass es abgestoßen wird, weil ich die Zellrekrutierung hemme, auch noch ein Hormon. Ja. Und wenn ich das quasi zu schnell absetze, dann kann ich natürlich genau diese Phänomene kriegen, dass ich Kopfschmerzen kriege und. Deshalb, wenn ich anfange, kann ich mit 100 Milligramm zum Beispiel anfangen bei einem anaphylaktischen Schock. Das ist kein Problem. Nur der Körper gewöhnt sich ja kurzfristig dran und dann muss ich halt eben langsam ausschleichen, weil es eben noch immer Hormoneigenschaften hat. Ja. Und wenn jetzt jemand merkt, dass er mit der Empfehlung, wo ich dir sage, 2,5 Milligramm jeden Tag reduzieren, nicht klarkommt, kann er natürlich auch das länger hinziehen, wenn er meint oder wenn er merkt, dass er damit nicht richtig funktioniert.
Gibt es da eine Zeit, wo Sie sagen, das muss bis dahin weg sein? Sollte man nicht mehr nehmen?
Nein. Also es gibt ja zum Beispiel Frauen mit Eizellspende machen teilweise bis zur 24. Woche gehen die eine Low-Dose-Prednisolongabe, weil in einer Eizellspende ist das Präeklampsie-Risiko deutlich höher als bei einer normalen, mit einer Schwangerschaft mit den eigenen Eizellen und die nehmen bis zur 24, 25 Woche Low-Dose 5 Milligramm Prednisolon. Oder wenn ich zum Beispiel eine Patientin habe, die generell eine Autoimmunerkrankung hat und Prednisolon ihre Standardtherapie ist, die hört ja während und nach der Schwangerschaft nicht auf damit.
Wo ist da die maximale Dosierung, die man nehmen darf in der Schwangerschaft?
Also normal ist sozusagen die Maximaldosierung, also in der Schwangerschaft würde ich sagen eigentlich null, weil wenn man in die Embryotox reinguckt, das ist das Einzige, was ich in der Schwangerschaft nehmen kann, ist Paracetamol. So, das ist das Einzige, was ich nehmen kann. Ja. Der Punkt ist, der normal ist 50, 60 Milligramm. Das ist sozusagen die Standarddosis, die man so einer Dauertherapie nimmt. Man kann natürlich, wenn man jetzt hier, weiß ich, einen anaphylaktischen Schock therapiert, kann man als bis 100 oder 1000 Milligramm gehen. Aber das sind halt eben tatsächlich extrem Ausnahmefälle, weil natürlich da das Leben auf dem Spiel steht.
Mit welchen Nebenwirkungen muss ich denn rechnen? Ich habe zum Beispiel hier noch die Frage, ich bekomme oft Krämpfe in der Fußmuskulatur und das trotz Magnesium, die erste und zweite Zehe verkrampfen. Das passiert zum Beispiel, wenn ich auf Toilette gehe, ob es mit dem Darm zusammenhängt, der ist träge. Vitamin K2 ist wieder normwertig, nehme Probiotika. Wo kann das herkommen? Was kann ich tun? Kann das mit dem Prednisolon zusammenhängen?
Also eher nicht. Das ist tatsächlich eben offensichtlich was mit dem Mineralhaushalt. Das macht eigentlich nicht Cortison, dass es Krämpfe auslöst. Typische Effekte von Cortison sind zum Beispiel Wassereinlagerungen. Deshalb das nennt man auch Mondgesicht, heißt das. Ja. Das sozusagen das aber nur bei längerer Einnahme, dass ich dann sozusagen über diesen Hormoneffekt so ein bisschen was habe. Aber so primär ist häufig, was die haben, ist so Wassereinlagerung.
Ja, also ich habe ja auch ein paar Kilo zugenommen in den ersten 2, 3, 4 Wochen, aber die nimmt man dann ja am Ende auch wieder ab. Das geht dann ja auch wieder runter.
Genau.
Wie viel Kilo oder wie viel würden Sie sagen, was ist dann normal? Wie viel kann man da
Das müssen Sie mal den Gynäkologen fragen, das ist sozusagen, weil es ist ja auch eine Schwangerschaft. Ich meine, da nehme ich ja auch sowieso zu. Also das kann man ja gar nicht
Gibt es
herausdifferenzieren.
dann noch andere Nebenwirkungen? Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich nehme Omega-Wehen, ich nehme das Prednisolon über eine Zeit lang und dann setze ich das irgendwann wieder ab. Mein Immunsystem, so fühlt man sich, ist dann quasi wieder alleine ohne Unterstützung. Kann das dann irgendwie hochbrechen, dass ich irgendwas auslöse?
Nein, also sag mal, das ist ja die ganze Zeit sowieso aktiviert. Ja, selbst wenn ich das Cortison dann nachher runtersetze, wird das System immer aktiviert sein. Ja, das heißt, die Gefahr, wie gesagt, die wird einfach rein statistisch geringer, weil das Ganze halt immer größer wird, dass das System kippt, die Gefahr. Das heißt, das Immunsystem hat ja sowieso auch vorher, war es ja auch nicht allein, es hat ja auch vorher Toleranz induziert gegenüber meinen ganzen anderen Sachen. Von daher würde ich jetzt nicht so bezeichnen, dass das Immunsystem jetzt komplett alleine ist.
Okay, ich würde gerne mit Ihnen über Nährstoffe sprechen und Supplements. Welche gibt es oder anders, gibt es Nährstoffe, die Sie empfehlen, unbedingt, die man nehmen sollte, wenn man einen Kinderwunsch hat oder die man nehmen sollte, wenn man schwanger ist?
Also mal so, das ist eher eine Frage, die an den Gynäkologen gestellt werden. Was ich ja sage oder was ich empfehle, ist auf jeden Fall Vitamin D. Was man sinnvollerweise weglassen sollte, ist hohe Dosen Vitamin C, also alles, was über 100 Milligramm ist, weil das anfängt, das Immunsystem zu stimulieren. Und das ist ja genau das, was ich nicht will. Ich will es ja nicht noch zusätzlich aktivieren. Ja, aber die ganzen anderen Supplements, das sind einfach Fragen, die an den Gynäkologen gestellt werden müssen. Das ist gar nicht meine Spielwiese.
Wir haben ja gerade schon gesagt, Eisen ist wichtig. Das heißt, man kann da ja nachschauen, wie der Eisen oder wie die Eisenwerte sind. Die muss
Vitamin B12 folsäuremäßig mit. Das heißt, da kann man dann justieren, aber da sieht, wie gesagt, das ist eher so, dass im Prinzip die Patienten zu viel nehmen als zu wenig. Und Vitamin D supplementiert man dann auch auf. Und aber alle anderen Sachen wie Zink, Selen und, das ist tatsächlich was, was man mit dem Gynäkologen besprechen muss.
Vitamin D, wie ist das da? Sind da auch viele gut versorgt mit? Viele Patientinnen, die zu Ihnen kommen?
Nein, das ist immer ein Mangel, weil ich halt so einen hohen Umsatz habe, das ist, was ich einleitend meinte mit dem Involvierung in der Zellteilung. Da habe ich so einen hohen Umsatz, dass die meisten zu wenig supplementieren und halt eben Mangel
Kann
haben.
man da auch ein zu viel haben an Vitamin D3?
Zum einen rein messtechnisch ja, aber die Nebenwirkung wird hauptsächlich durch den Kalziumeffekt des Vitamins dargestellt. Das Vitamin D ist, wenn ich zu massiv Vitamin D supplementiere. Ich habe beispielsweise MS-Patienten, die dieses sogenannte Coimbra-Protokoll nutzen. Die schlucken bis zu 160.000 Einheiten Vitamin D am Tag. Da muss man halt den Kalziumspiegel monitoren, weil Vitamin D noch in einer im Kalziumstoffwechsel involviert ist. Und dann kann halt ein zu hohes Kalzium halt dazu führen, dass ein Kalziumoxalatstein entsteht, der in der Niere auskristallisiert. Das heißt, die Nebenwirkung ist hauptsächlich primär der Kalziumeffekt.
Und welche Sachen sollte man nicht nehmen? Also Vitamin C haben Sie gesagt, nicht über 100. Das heißt, Vitamin C ist ja auch in vielen Kombipräparaten einfach drin.
Ja, aber das ist in der Regel so bis 100 Milligramm ist da drin,
Aber über
bei
die
den Kombipräparaten.
Ernährung ist es angebracht.
Nein, also ich rede jetzt nicht von Obst oder
So,
Orangensaft.
eine nächste Frage. Wie sieht es aus mit den Leberwerten? Werden die regelmäßig geprüft und haben die etwas mit dem Prednisolon zu tun?
Also die Leberwerte werden jetzt immer regelmäßig mitgemonitort. Cortison kann, aber da muss man ganz einschränkend sagen, über einen längeren Zeitraum der Einnahme und hohe Dosierung zu einer Hemmung der fettstoffwechselabbauenden Enzyme in der Leber führen. Aus dem Grunde führe ich es mit. Omega-3 hat ja eigentlich einen positiven Effekt über die erhöhte Bildung des HDL, des guten Cholesterins. Von daher halte ich eine Nebenwirkung im Bereich der Leberwerte mit dem oder der Leber mit dem Omega-3 für relativ gering. Ja, ich führe es aber trotzdem mit, um gegebenenfalls dann zu sagen, okay, Leberwerte gehen hoch, bitte beim Hausarzt nochmal abklären. Können ja auch andere Prozesse sein, weiß ich, Gallensteine, Gallengries, die nachher dann sowas machen. Deshalb ist es ein ganz zusätzliches Tool. Es gibt eine schwere Schwangerschaftserkrankung, die sogenannte HELLP-Syndrom. Und da ist ein besonderes Charakteristikum, dass die extrem erhöhte Leberwerte haben, die Patienten.
Gibt es eigentlich ein bestimmtes Alter oder eine Diagnose, bei der es unwahrscheinlich wird, dass eine Schwangerschaft gelingt?
Das ist wieder eine gynäkologische Frage, weil die Schwangerschaft gelingt, heißt ja sozusagen, dass die Eizelle befruchtet wird, ne? Das Immunsystem reagiert ja immer gleich, das ist sehr altersunabhängig. Das stellt ja erst mit Mitte 50 gibt es eine sogenannte Immunseneszenz. Das heißt, da verändert sich das Immunsystem, aber bis Mitte 50 ist es eigentlich relativ gleich.
Bis Mitte 50 ändert, ab Mitte 50 ändert sich das Immunsystem.
Ja, das gibt eine
Und
Immunseneszenz, nennt sich
also,
das.
wie äußert sich das und was macht das für einen Unterschied?
Also ich bilde weniger Zellen, ja, der Thymus, der baut sich ab. Da werden der reifen meine T-Zellen. Ja, und das heißt, der setzt seine Funktion ein. Und das ist diese Immunseneszenz. Das heißt, meine Möglichkeit auf Erreger so sehr flexibel zu reagieren nimmt ab. Deshalb ist mein Alter auch theoretisch häufiger krank.
Ah, okay. Okay, Sie haben, ich weiß, Sie sind kein Gynäkologe, aber Sie haben ja wirklich viele Patientinnen mit Kinderwunsch da oder sprechen mit vielen, bekommen viele Dinge mit. Haben Sie denn Erfahrungen mit Frauen, die nach Jahren des Versuchs und trotz mehrfacher Diagnosen doch noch schwanger wurden?
Ja, also das ist ja sozusagen häufig so, dass die dann wirklich eine teilweise Historie von 7 Jahren haben, wo nichts passiert ist und dann halt eben das immunologische Monitoring, ja, dass er die Therapie ihnen dann zu einem Kind verholfen hat.
Also der Unterschied war dann im Endeffekt dieses Monitoring.
Wahrscheinlich. Also ich will es nicht permanent nur für mich reklamieren, aber es kann natürlich sein.
Und was meinen Sie mit 7 Jahren?
Dass sie 7 Jahre keinen positiven Schwangerschaftstest zum Beispiel hatten. Oder immer 7 Jahre immer wieder ein Abort.
Okay. Und wie können Sie da auch was zu dem Alter der Frauen sagen? Wenn ich jetzt zum Beispiel an ältere Frauen denke, die vielleicht, ja, man hört das ja auch oft von Kinderwunschkliniken oder Ärzten, die sind zu alt, das ist das Alter, sage ich mal, jetzt über 40 sind, ist das trotzdem, obwohl sie vielleicht schon über 40 sind?
Ja, der Punkt ist ja, die Patienten sind ja, wie gesagt, wenn ich halt eben 40 bin und so weiter, dann ist es ja so, dass die Wahrscheinlichkeit sowieso, dass die Eizelle befruchtet wird, geringer wird. Na? Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit nimmt sowieso ab. Das heißt, es sind ja noch ganz andere Faktoren. Eizellqualität, da kommt noch dazu, wenn ich Eizellspende mache, das ist ja wie eine komplette Transplantation. Also das sind alles Faktoren, die spielen dann noch mit rein. Ja, wie gesagt, das Immunsystem bis Mitte 50 ist eigentlich relativ konstant, was die ganzen Aktionen angeht.
Eizellspende finde ich auch nochmal ganz spannendes Thema. Wissen Sie eigentlich, ob das eine Eizellspende war, wenn Sie den Befund vor sich haben?
Also häufig sagen mir das die Patienten, weil ich kann es ja durchaus kolportieren und sagen, weil ich bin ja kein Gynäkologe. Von daher ist es für mich auch wichtig zu wissen, ob es eine Eizellspende ist, weil das ist ja wie eine Transplantation. Ja, also das ist ja nochmal eine leicht andere Situation.
Das heißt, man merkt da schon, das Immunsystem reagiert schon extremer.
Nee, das sieht man nicht. Also an das Immunsystem nicht. Aber ich therapiere die Patienten von Hause aus dann so, dass ich sage, okay, das ist wie eine Transplantation. Deshalb fangen diese Patienten auch schon vorher mit Prednisolon an.
Ah, okay. Das heißt, wenn man eine Eizellspende gemacht hat, ist es schon ratsam, Ihnen das mitzuteilen.
Richtig.
Okay. Und wenn ich vorher weiß, ich habe Hashimoto, ist es auch ratsam, Ihnen das vorher mitzuteilen?
Genau. Also je mehr Information ich kriege vorab, also ich will jetzt nicht, und das sage ich jetzt auch nochmal, nutze die Gelegenheit, ich sozusagen fange an, nicht irgendwelche Fremdbefunde zu interpretieren. Ja, also dass Patienten dann kommen und sagen, hier, ich habe ja schon die und die 100.000 Untersuchungen gemacht. Das ist für mich nicht, weil ich gucke dann, was macht das System, wenn es wieder Kontakt mit einer Eizelle hat. Ja, für mich sind halt eben solche Faktoren wie Autoimmunerkrankung, Allergie, Eizellspende. Das sind so die drei Sachen, die für mich sozusagen wichtig sind, dass ich die weiß. Wenn der Patient sie selber weiß.
Okay. Ja, würden Sie denn sagen, dass viele Tests fehlen, die von den Patientinnen, die zu Ihnen kommen, zum Beispiel eine Mikrobiomuntersuchung oder andere Tests, die vielleicht entscheidend sein können?
Also sagen wir so, das Mikrobiom, also letztendlich Darmflora, ist ja der Trainingspartner meines Immunsystems. Ja. Und jetzt gehe ich mal davon aus, wenn ich jetzt tatsächlich ein eingeschränktes Mikrobiom habe, dass die Patienten schon vorher mal beim Hausarzt auffällig geworden sind und dann halt eine entsprechende Diagnostik haben machen lassen. Ja, also ich bin ja sozusagen relativ am Mitte bis Ende des ganzen Diagnostikzyklus, wo ich dann mit meiner Immunologie dann einsetze. Das heißt, ich kann oder muss auch schon in gewissen Bereichen voraussetzen, dass bestimmte Diagnostik schon vorher gelaufen sind und nicht, dass ich wie eine Art Hausarzt funktioniere, dass die Patienten dann kommen, jetzt fange ich an sozusagen die Basics abzuklären.
Also was sollte vorher auf jeden Fall mal gemacht werden, das Mikrobiom mal untersucht werden?
Also Mikrobiom ist ein Trainingspartner, wenn das Immunsystem, wenn der Hausarzt gut ist, hat er das schon mal untersucht.
Okay, das heißt, man geht zum Hausarzt, bespricht es mit ihm und der Hausarzt kann das dann machen.
Genau, also das ist eine Stuhldiagnostik, ja, und das ist ja wirklich eine Standard-Labordiagnostik, das heißt, das kann der Hausarzt initiieren.
Okay, wie wichtig ist denn allgemein die Darmgesundheit bei Autoimmunerkrankungen und im Kinderwunsch? Hängt das zusammen? Man sagt ja
also
auch,
ein
Großteil des Immunsystems liegt ja im Darm.
Genau. Ne? Und das da sagt, weiß mittlerweile, viele Autoimmunerkrankungen entstehen durch eine falsche Antigenpräsentation im Darm. Bei einer Allergie geht man davon aus, dass es auch eine falsche Antigenpräsentation ist, die im Darm abläuft. Die Darmflora ist ja ein sehr fragiles Gleichgewicht aus Bakterien, die Pilze kontrollieren. Pilze hat jeder, nur sie sind im Test nicht negativ deshalb, weil sie gar nicht da sind, sondern weil sie durch die Bakterien kontrolliert werden. Wenn die Pilze überwuchern, die versuchen sich vor den Bakterien zu schützen. Sie bilden Fuselalkohole, Methanol, die ich auch aufnehmen kann. Das heißt, das kann zu Leberstörungen führen und die bilden Toxine. Also von daher Das ist schon ein ausgeprägt, ein sehr filigranes System. Und wenn das gestört ist, kann es eben zu diversen Immunphänomenen wie Autoimmunerkrankung, Allergie und so weiter kommen.
Also was würden Sie raten? Angenommen, es wird bei mir festgestellt, ich nehme Probiotika, ich achte auf eine gesunde Ernährung. Ich schaue, dass meine Entzündungen reduziert werden, Omega-3, Omega-6-Verhältnis. Gibt es da noch mehr Sachen, die Sie empfehlen können, die man machen kann?
Also das ist ja was den immunologischen Teil angeht, sind das die. Und vor allem, ich würde erst Probiotika nehmen, wenn ich vorher eine Darmdiagnostik gemacht habe und nicht einfach blind. Ich bin ja der Fan davon, Sachen zu supplementieren, wenn man vorher auch eine Diagnostik hat laufen lassen daran.
Gut, jetzt habe ich noch genetische Fragestellungen. Und zwar wird ja oft über das Thema Kiergene gesprochen, weil ja in Kinderwunschkliniken mittlerweile ist das, glaube ich, auch angekommen, das Thema. Und bei vielen Frauen, die sich ein Kind wünschen, therapieren Sie oder empfehlen Sie Maßnahmen im Zusammenhang mit Kiergen? Und welche Rolle spielen Kiergene bei der Schwangerschaft und der Einnistung? Können Sie dazu noch mal irgendwas sagen?
Also, der Punkt ist ja, ich finde den Informationsgewinn der Kiergendiagnostik aktuell noch zu gering. Ich habe jetzt ja extra für das Forum nochmal eine Meta-Analyse aus PubMed rausgeholt. Das heißt, Meta-Analyse heißt, man guckt sich alle Literatur an, die es da zu dem Thema gibt. Und da ist die Aussage, dass es im Prinzip so ist, dass es offensichtlich drei Kiergene gibt, die vielleicht assoziiert sein können mit einem Risiko für einen Abort. Ja, aber im Grunde genommen, der Tenor ist eigentlich dieser Meta-Analyse, dass es im Prinzip aktuell bisher noch nicht eine große Signifikanz hat. Das Problem, was ich dann auch habe, ist, dass häufig die Kollegen, es ist eine sehr heterogene Therapie erfolgt. Also manche geben Immunglobuline, die nächsten geben Granulozyte. Das heißt, es gibt gar keine einheitliche Therapie. Und deshalb finde ich sozusagen diese Diagnostik nicht unbedingt sozusagen informationsgewinnend und daraus eben folgend auch die Therapie nicht. Und deshalb therapiere ich das auch nicht. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn Kollegen sagen, sie finden das sehr wichtig und therapieren. Ich habe eine Kinderwunschklinik in Münster, die im Prinzip sagt, sie finden die Kiergene extrem wichtig, sie therapieren mit Granulozyten, das ist völlig in Ordnung. Ja, nur die Therapien machen zum Beispiel wie Granulozyte auch parallele Aktivierung im Immunsystem, was dann eher wieder ungünstig ist. Das heißt, man muss immer überlegen, keine Wirkung ohne Nebenwirkung bei einer Therapie. Und deshalb finde ich sozusagen dieses Thema Kiergene für mich noch nicht so relevant, weil ich den Informationsgewinn daraus zu gering finde.
Haben Sie denn irgendwelche Erfahrungswerte mit Frauen, die sich um dieses Thema kümmern und die irgendwas dagegen auch nehmen, dass es dann besser klappt?
Die Kinderwunschklinik in Münster sagt, die schwört drauf. Ja, sie haben deutlich höhere Erfolgsrate damit. Dann, wie gesagt, dann müssen die das sozusagen, die monitoren das ja viel enger. Ja, was sie da machen und erfassen das natürlich viel enger. Ich kann das im Prinzip gar nicht sagen, weil ich häufig auch nur anhand der Laborwerte plötzlich sehe, dass die Granulozyte beispielsweise nehmen.
Das können Sie sehen?
Ja.
Woran sehen Sie das?
Also Granulozyte stimulierte die Stammzellen meiner weißen Blutkörperchen, meiner Granulozyten. Die haben ja mit Toleranz erstmal gar nichts zu tun. Die können Bakterien fressen, freie Sauerstoffradikale bilden, um Bakterien zu zerstören. Das heißt, wenn die das nehmen, dann führt es zu einer massiven Expansion primär der Leukozyten und in den Leukozyten sind ja meine Granulozyten drin. Das heißt, sie kriegen eine massive Leukozytose von teilweise 30.000, 40.000. Leukos normal ist 9.000 ungefähr. Und daran sehe ich, dass sie Granulozyte nehmen.
Wow. Kann das gefährlich sein, wenn man Granulozyten nimmt?
Da müsste man mal sozusagen einen Hämatologen fragen. Ich weiß nicht, wie diese Stimulation der Granulozytenstammzelle nachher unter Umständen zu möglichen Entartungen führt. Da bin ich jetzt so ein bisschen überfragt.
Ich habe aber noch eine Frage zum Immunsystem. Und zwar, bei mir war das zum Beispiel so, als ich glaube, in der 8. Woche schwanger war, habe ich das Gefühl gehabt, meine Lymphknoten, die schwellen an. Das war auch immer, als ich Fehlgeburten hatte. Dann hatte ich Kopfschmerzen, meine Lymphknoten sind angeschwollen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Ihnen damals geschrieben habe. Das war so zwischen zwei Blutabnahmen. Und ich habe Sie gefragt, ob ich mehr Prednisolon nehmen darf. Und Sie haben gesagt, ja, nehmen Sie einen, ich glaube, 5 Milligramm sollte ich mehr nehmen. Und ein paar Tage später war ich dann bei der nächsten Blutabnahme und dann sollte ich nochmal erhöhen. Also war das ganz gut. Merken viele das, dass das Immunsystem arbeitet?
Also häufig merken die das schon relativ früh, dass es arbeitet. Es arbeitet ja 9 Monate lang und die Lymphknotenschwellung ist nichts anderes, als dass dort sozusagen Zellen sich teilen, um halt eine Abwehrsituation zu machen. Also das ist eine völlig normale Reaktion, weil ich kann nicht so viele Zellen einer Spezifität vorhalten im Blut. Das heißt, der Körper löst es anders, der lässt die Zellen dann sozusagen in die Lymphknoten zurückwandern, dort vermehren sie sich, damit ich halt auf einen Schlag dann mehr Zellen habe. Ja, aber häufig merken die Frauen sozusagen, dass das Immunsystem anfängt, sozusagen sich auseinanderzusetzen mit der Eizelle.
Muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass es jetzt wieder schief geht, oder? Weil viele Frauen haben da
Nein,
einfach
das
Angst.
Immunsystem, nein, genau. Das Immunsystem muss sich immer auseinandersetzen. Die Auseinandersetzung ist die Voraussetzung, dass ich überhaupt entscheide, Toleranz zu induzieren.
Viele Frauen haben auch Angst davor, wenn sie merken, ihre Werte gehen nach oben. Die Empfehlung ist, mehr Cortison zu nehmen. Und dann denken viele sofort an eine Fehlgeburt, an eine drohende Fehlgeburt. Ist das berechtigt? Nee, ne?
Nein, ich versuche mit dem Cortison ja nur punktuell zu verhindern, dass das System kippt. Das heißt, ich gucke nur auf die Werte und passe dann die Cortisondosis an. Man kann darüber keine Prognose machen, weil häufig ist die Frage, das ist ja das, was so ein bisschen impliziert, gerade die Patienten fragen dann an, ist es gut oder schlecht? Das kann ich über die Laborwerte überhaupt nicht sehen. Das ist eine klinische Aussage. Gut ist, ich bleibe schwanger, schlecht ist, ich verliere das Kind. Ja, dass die Werte eine Prognose ausmachen, das ist gerade das zelluläre System, das geht halt rauf und runter, weil es sich aktiviert. Ja, und ich reagiere dann halt mit dem Cortison.
Okay, um das Thema jetzt abzuschließen, was würden Sie sagen, wie viel Prozent von Ihren Patientinnen, die zu Ihnen kommen, haben am Ende ihr Baby im Arm?
Also aktuell, ich habe ja zwei Doktoranden wieder, die das auswerten. Ich hatte schon mal einen Doktoranden, der hat seinen Doktorarbeiter gemacht, ungefähr 70%.
Wie viel?
70.
70?
Und das ist ja vorselektiertes Klientel. Das ist ja nicht jetzt von der Straße genommene Frauen, die dann einfach der Therapie zugeführt werden, sondern das ist ja schon ein selektiertes Klientel. Das sind ja Frauen, die offensichtlich schon Probleme haben.
Wenn es jetzt Frauen sind, die immer wieder ICSIs machen, IVFs machen und es passiert gar nichts, sie werden einfach nicht schwanger. Ich höre das wirklich sehr, sehr häufig. Und es werden immer wieder Untersuchungen gemacht, aber man findet einfach nichts. Wie wahrscheinlich ist das, dass es am Immunsystem liegt? Weil da guckt ja nicht jeder nach. Wie gesagt, das machen ja die wenigsten.
Der Punkt ist, das Immunsystem hat schon immens großen Einfluss, weil es darüber entscheidet, ob die Eizelle drin bleiben darf oder nicht. Ja, und das heißt, wenn ich das da gar nicht drauf gucke, ja, ist es natürlich schon wahrscheinlich, dass das Immunsystem eine Rolle spielt. Gerade wenn ich sozusagen in der Anamnese Autoimmunerkrankungen habe, Allergien und. Ja, aber das sozusagen jetzt generell so runterzubringen, sage ja klar, das ist das Immunsystem, das wäre ein bisschen sehr sportlich.
Können Sie mir, oder wissen Sie das im Kopf, wie alt sind Ihre ältesten Patientinnen?
Also meine Älteste war 61.
Ach, das was?
War Eizellspende und Dings. Die Älteste, bei der es dann sozusagen mit Eizellspende geklappt hat, war 53.
Wow. Okay. Und was würden Sie sagen, wie alt sind die jüngsten Patientinnen, die schon bei Ihnen sind?
So Mitte 20.
Okay, so früh schon.
Na ja, klar, die haben häufig dann, aber da sieht man wirklich dann, die haben tatsächlich schon immunologische deutliche Auffälligkeit. Ja, Autoimmunerkrankungen und.
Okay, also es liegt tatsächlich nicht unbedingt am Alter, dass man jetzt, ich habe letztens irgendwo einen Spruch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn gelesen habe, je älter du wirst, umso wahrscheinlicher wird es, dass dein Immunsystem dir einen Strich durch die Rechnung zieht beim Schwangerwerden.
Nee, wie gesagt, das geht auch Mitte 50 los, da ist die Immunsineszenz, da passieren andere Prozesse, ja, aber wie gesagt, bis 50 ist das System sozusagen nur, ich werde halt mit jedem Versuch, wird halt nicht besser, das ist das, was da wahrscheinlich gemeint ist. Ja, das heißt, wenn ich ja älter werde, habe ich ja immer mehr Versuche. Das heißt, mein Abstoßungspotenzial steigt halt eben an. Das ist so.
Yeah. Aber das ist, fällt mir jetzt gerade noch ein, das kommt auch häufig. Was aber, also ich habe jetzt ein Kind bekommen und möchte das Geschwisterkind angehen und das erste Kind war vielleicht ohne Probleme. Kann es ja sein, dass es beim zweiten Kind problematisch wird, wegen dem Immunsystem, aber umgekehrt, kann das umgekehrt auch sein, dass ich beim ersten Kind zum Beispiel Hilfe gebraucht habe und beim nächsten Versuch klappt das dann ohne oder ich brauche gar nicht so viel nehmen.
Ja, das kann durchaus sein, weil es ist jedes Mal ein neues Transplantat eines neuen Spenders. Das ist eine komplett neue Situation.
Okay, also man kann danach nicht gehen, einmal gleich immer.
Nein.
Und okay.
Nein.
Ja, vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der ganzen Fragen.
Bitte!
Möchten Sie abschließend noch etwas an alle Hörerinnen mitgeben, was vielleicht noch nicht genannt wurde oder Ihnen besonders wichtig erscheint?
Ja, also was ich jetzt gerne mal, dass ich ein bisschen dafür sensibilisiere, dass dieses Thema Immunologie halt nicht irgendwie eine lustige Idee ist, die man mal nachverfolgt, sondern dass es tatsächlich eine klassische medizinische Leistung ist, nämlich Transplantationsmedizin. Und das Wichtige ist für mich, dass wirklich unterschieden wird zwischen Optimierung, was dann wirklich alle betrifft, mit den gleichen Maßnahmen, Omega-3, Vitamin D, Eisen, und dem Monitoring, mit dem individuellen Einsatz von Prednisolon anhand der Laborwerte. Und da kann ich jetzt nochmal eine schöne Geschichte immer erzählen. Dieses Monitum, das halt bei Dr. Pfeiffer immer das Gleiche kommt, das ist bezogen auf die Optimierung, das kenne ich ja. Aber es sind dann just diese Patienten, die das vorher sozusagen so ein bisschen monieren, die dann in ihrer Schwangerschaft im Verlauf dann auch anschreiben und sagen, sie haben gelesen in dem Forum, dass die Patientin so wie noch nimmt halt eben 15 Milligramm Prednisolon, sie nimmt nur 10, soll sie nicht 15 nehmen? Und da muss ich, da komme ich natürlich ein bisschen ins Schmunzeln, wo ich denke, das eine Monitum ist, dass ich sozusagen die Angst habe, dass alle über einen Kamm geschoren werden. Und in dem Augenblick, wo die Therapie tatsächlich individuell wird, da wird dann quasi verlangt, dass man über einen Kamm geschoren wird mit anderen Patienten. Ja, also das ist wichtig, dass das wirklich sozusagen verstanden wird. Das eine ist eine Optimierung, das andere ist eine Therapie. Und diese Therapie kennt man aus der Transplantationsmedizin, nämlich indem man diese Diagnostik macht. Das heißt, es muss nicht evaluiert werden oder es ist was völlig Abstruses, was man sich mal ausgedacht hat, sondern es ist Standard in der Transplantationsmedizin.
Ja, dazu kann man ja noch erwähnen, ich habe ja eine Facebook-Gruppe vor einigen Jahren gegründet, Austausch Dr. Pfeiffer heißt sie. Und natürlich liest man da so einiges. Die Frauen, die haben am Anfang wirklich ganz häufig Probleme, Cortison zu nehmen oder diesen Gedanken erstmal, ich nehme jetzt Cortison und bin schwanger, weil ja auch viel suggeriert wird, das ist nicht gut fürs Kind und man kann da ja irgendwelche Schädigungen hervorrufen, was ja eigentlich nicht so ist, oder? Wo wir schon mal jetzt beim Thema nochmal sind, nee, ne?
Also sagen wir so, beim Medikament gilt ja keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Ich will jetzt das Cortison nicht runterreden wie ein Smartie. Ja, es ist halt ein Medikament. Man nimmt jetzt aber extra Prednisolon, weil das den Charme hat, dass es in der Plazenta durch ein Enzym inaktiviert wird. Das heißt, es kommt von der ohnehin geringen Dosis und die steuere ich ja über die Laborwerte. Darüber steuere ich ja so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Von der ohnehin geringeren Dosis noch weniger beim Kind an. Ich mache es zeitlich limitiert. Ja, das heißt, ich versuche ja gerade über die Diagnostik, das wirklich so zu machen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, aber es ist natürlich ein Medikament und deshalb gilt keine Wirkung ohne Nebenwirkung, das ist halt so.
Ja, und ich lese halt wirklich zwischendurch mal, dass die erstmal schreiben, ich habe Angst davor, das zu nehmen, so, dann nehmen sie das, dann merken sie, oh, es funktioniert auf einmal, die Schwangerschaft entwickelt sich hervorragend, wunderschön. Und ja, was man dann auch gerne macht, wenn man zum Beispiel die Überweisung nicht bekommt, weil die verletzen sich alle miteinander, die sprechen alle über die Therapie, die sprechen über sie als Arzt, die sprechen über die Medikamente. Aber mit der Überweisung ist halt auch manchmal so ein Problem, die zu bekommen. Und dann überlegen auch manche Frauen, sich zu vergleichen und sich quasi anzupassen bei denen, wo es gut läuft, wo es geklappt hat, fragen dann nach Dosierungen nach. Oder was ich auch manchmal lese, dass die Frauenärztin zum Beispiel einfach mal ja, 20 Milligramm Prednisolon empfiehlt, das einfach mal so zu nehmen, weil es ein guter Wert erscheint und dann könnte es ja funktionieren. Was ja auch völliger Humbug ist.
Nein, das ist wirklich völliger Humbug, weil ich ja wirklich, also das Interessante ist ja, dass dann da, gerade diese Frauen, die dann nachher anfangen, ihren Level an anderen anzupassen, also wie gesagt, biologisch ist das kompletter Blödsinn, ja, die dann aber diejenigen sind, die dann vorher schon immer gesagt haben, sie wollen halt möglichst wenig Cortison nehmen und um Gottes Willen und Cortison und so weiter. Und deshalb ist es ja genau das, das Labor dient dazu, die Dosis wirklich so zu justieren, dass ich halt wirklich nicht zu viel gebe und da geht bei dem zu viel jetzt gar nicht darum, dass ich das Immunsystem irgendwie runterregel, weil das ist die Hauptangst, dass ich dann infektanfällig, darum geht es überhaupt nicht in der Dosierung. Nur das Cortison hemmt Zellteilung, das ist ein wesentlicher Mechanismus und induziert Zelltod. Das heißt, wenn ich anfange abzustoßen, muss ich Zellen rekrutieren zum Abstoßen, das heißt, das wird durch das Cortison unterbunden. Deshalb ist es das älteste Immunsuppressivum in der Transplantationsmedizin zur Abstoßungsverhinderung. Gebe ich das einfach mal so, kann es natürlich sein, dass ich auch meine regulatorischen T-Zellen, die für Toleranz verantwortlich sind, auch in der Zellteilung hemme und dann fülle ich das Kind mit dem Bade aus. Deshalb brauche ich immer das Labor, um die Dosis zu steuern. Das heißt, vergleichen untereinander ist biologisch kompletter Quatsch.
Danke, dass Sie da waren. Ich freue mich so, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Bitte, bitte.
Und ja, ich finde es einfach eine ganz wichtige und wertvolle Arbeit, die Sie da tun und ja, es ist für mich einfach ein Herzensthema, weil ich mir sicher bin, dass das ohne Ihre Begleitung bei mir nicht geklappt hätte. Bei mir hat es ja nochmal zweimal geklappt. Und deswegen freue ich mich total darüber, dass wir das teilen können, dass viele Frauen davon profitieren können und vielleicht auch viele Antworten bekommen haben auf ihre Fragen. Ja, vielen, vielen Dank für alles. Ich werde alles in den Shownotes verlinken. Danke fürs Teilen. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung und dass Sie so für Ihre Patientinnen da sind, ihnen Mut geben. Ja, danke.
Ja, das freut mich. Das ist auch eine erfüllende Tätigkeit.
Ja.
Bis dann. Tschüss.
So, ich glaube, wir sind alle etwas schlauer. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe wirklich, dass es dem einen oder dem anderen vielleicht etwas geholfen hat oder helfen wird in der Zukunft. Für nächstes Jahr wünsche ich euch ganz, ganz viele positive Tests. Und wenn es jemanden in eurem Leben gibt, wo ihr denkt, oh ja, der könnte diese Folge bestimmt gut gebrauchen, teilt sie doch einfach und kommentiert gerne mal bei Spotify, wie eure Erfahrungen sind oder bei Insta unter hallowunschkind-online. Ich freue mich immer so, so, so von euch zu lesen. Und natürlich, der Podcast lebt von euren Bewertungen. Und natürlich ist es immer sehr, sehr hilfreich, wenn ihr mich mit 5 Sternen bewertet, weil ich dadurch eine höhere Reichweite bekomme und ich freue mich immer sehr, auch von euch zu lesen. Also schreibt mir sehr gerne, wenn ihr noch Fragen habt, her damit. Ich verlinke euch alles in den Shownotes. Alles, was ihr wissen müsst, wie ihr Dr. Pfeiffer findet, wie ihr mich findet, lest ihr alles. Ja, und ich wünsche euch jetzt noch ein restliches, super schönes Jahr. Macht's euch so richtig, richtig schön die letzten paar Tage und kommt gut ins neue Jahr. Nächstes Jahr starte ich mit einer Folge, die auch etwas anders sein wird, nämlich mit meinem Mann. Und mein Mann, der musste ja einiges tun oder hat auch einiges getan, um am Ende einiges zu switchen. Was macht man, wenn das Spermiogramm, das erweiterte Spermiogramm, so schlecht ist, dass die Ärzte nur noch eine X hier im Kopf haben? Über das alles werden wir mit euch sprechen. Nehmt euren Mann mit ins Boot, hört rein. Ich freue mich sehr auf euch und bis zum nächsten Jahr, übernächste Woche Sonntag. Bis dann, ciao.